yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Servus und good evening, liebe Community, hier zum Herrenspielzimmer. Heute in einer, ich sage mal, eigentlich gewohnten Ausgabe, weil die gewohnten Leute dabei sind wie sonst auch. Allerdings am heutigen Abend zumindest oder wann auch immer ihr das jetzt hört, mit der Moderation meiner Wenigkeit, dem Bohnen heute, weil sich Steve heute nicht so hundertprozentig super fühlt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr darüber sowieso hinwegsehen wollt oder könnt. Denn es wird natürlich weiterhin trotzdem genau diese Beiträge auch geben, die ihr aus dem Herrenspielzimmer per se gewohnt seid. In dem Sinne erstmal einen wunderschönen guten Abend an Dennis und Steve. Guten Abend.
Oh, sorry. Hallo. Das ist mir rausgerutscht. Hallo.
Das Sorry ist dir rausgerutscht.
Mein Bereich hat man nicht gehört.
Also ich jetzt per se nicht so richtig. Ja, aber gut. Also ich hätte es ja sowieso auch nicht mit der riesigen, sag ich mal, irgendwie Bewertung versehen, wie du es ja sonst vielleicht auch sonst gewohnt wärst.
Ich finde, du bist moderationstechnisch ein generational Talent.
Das ist, glaube ich, ein bisschen gelogen, aber herzlichen Dank trotz alledem.
Du machst das einfach fantastisch, Bruno.
Das, okay, beruhigt euch bitte. Am heutigen Tage ansonsten immerhin der 3.10., also der Tag der Deutschen Einheit. Fühlt ihr euch auch entsprechend festlich?
Ja, meine Tochter ist ja heute 6 geworden, ich habe es dir ja vorhin erzählt. Dementsprechend Tag der Deutschen Einheit bedeutet für mich, dass Deutschlands kleinste Kartoffel 6 geworden ist.
Sweet.
Das ist tatsächlich niedlich. Was kann man dann da so machen? Ich meine, sie hat ja offensichtlich eh immer frei, aber nutzt ihr das auch schon bei irgendwelchen Geburtstagen und Geburtstagspartys da?
Nee, nächste Woche feiern wir mit ihren ganzen Freunden. Da sind dann hier 10 Kinder bei uns zu Hause. Ich habe richtig Bock. Und heute war halt so. Ha?
Unironisch Bock, oder?
Ja, also wir machen eine Halloween-Party, weil es ist ja Oktober. Und Theresa ist so ein riesen Halloween-Fan. Die hat auch quasi nur Halloween-Spielzeug heute bekommen. Die weiß nicht genau, wer Wednesday Addams ist, aber die hat irgendwann mal ein Foto gesehen oder was weiß ich, auf YouTube eine Karte oder so. Und die liebt Wednesday Addams. Also hat sie heute drei Wednesday Addams Kostüme bekommen, eine Wednesday Addams Perücke, eine Puppe, eine Federmappe für die Schule, alles Mögliche.
Warum kriegt sie 3 Kostüme, Alter? Was stimmt mit euch nicht?
Die hat.
Wenn ihr die Dursleys, sag ehrlich.
Sie hat natürlich verschiedenste Kostüme. Da ist Wednesday Addams Schuloutfit, Wednesday Addams Prom-Outfit und Wednesday Addams das Original-Outfit aus den 50er, 60er Jahren oder wo auch immer die Serie war. Die steht da einfach total drauf. Ist mega niedlich. Die ist den ganzen Tag hier auf und ab gegangen. Dann hat sie sich immer mal wieder mit so Kinder-Make-up geschminkt. Ich habe gestern einen Brownie-Kuchen gebacken, aber frag nicht nach Kalorien.
Mit Haschisch?
Nee, aber der war richtig, richtig lecker. Ich darf ihn ja nicht so essen wegen Diät und so weiter. Aber ich habe einmal ein kleines Ecke abgebissen. Hab mir direkt gedacht, boah, das waren jetzt bestimmt gefühlt 7000 Kalorien und kurz vor Herzinfarkt. Das ist als richtig amerikanisches Rezept mit gefühlt. Wie viel Butter war drin? Ich glaube 750 Gramm Butter, gefühlt 2 Kilo Schokolade, nochmal ein Kilo Zucker, dann nochmal braunen Zucker, Vanilleextrakt. Aber ich finde das immer unheimlich wichtig, dass ich zumindest, weil ich bin nicht so der gute Geschenkmacher, ich kann das nicht so gut. Oh. Ich möchte immer zumindest für meine Töchter eine einzige Sache alleine machen und dieses Jahr war es halt Kuchen backen.
Und den hast du auch selber gebacken, komplett alleine?
Komplett, hat mich 2 Stunden und ein bisschen gedauert. Ich bin nicht so schnell da drin, backen kann ich nicht so gut. Aber ich habe es mit Liebe gemacht.
Finde ich stark. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht backen könnte in dem Kontext, sind Pancakes kann man, glaube ich, nicht als Backen bezeichnen, oder?
Nee, ich glaube, das wäre ja Kochen, wa?
Es gehört wahrscheinlich eher so zu Kochen dazu, ne? Aber das ist so. Oder eine Pizza halt, weißt du so, aber Pizza auch wieder so, gehört eigentlich auch, ist das auch eher Kochen? Wobei technisch betrachtet auch Backen, aber es ist, ja gut, ne, was soll.
Ja. Der Blackie, der hier vorher dabei war, der war ein richtig guter Koch.
Stimmt,
der hat Koch. Boah, uff. Der hat da teilweise Sachen gepostet.
Ja, das war der wesentliche Grund, aus dem ich noch mit auf Twitter bin. Weil ich einfach regelmäßig irgendwelche Bilder von Blackies Essen sehe und das macht mich immer glücklich.
Ja, ey, wie viel Liebe der da reinsteckt. Und das sieht halt immer aus wie gefühlt Restaurantqualität.
Das ist auf jeden Fall mehr als einfach nur so Hausmannskost, ne? Das ist
ja
so, das so richtig, okay, von dem willst du gerne auch mal zum Essen eingeladen werden, so auf der Ebene.
Ja.
Also an der Stelle ganz liebe Grüße, aber das klingt ja auf jeden Fall niedlich. Hast du dir ansonsten schon Gedanken gemacht wegen irgendwie Tag der Deutschen Einheit oder geht sowas allgemein?
Gar nicht, komplett an mir vorbei, weil der Tag halt komplett für meine Tochter da war. Also
logisch, okay,
ich habe nicht darüber nachgedacht, aber ich sehe in den Notes, dass ihr gerne darüber reden wollt, also erzählt doch mal.
Das habe ich einfach eingetragen, weil ich fand das zumindest mal historisch interessant und erwähnenswert, weil das ja nun zumindest zur neuesten deutschen Geschichte, finde ich, maßgeblich dazugehört. Und das bei mir, also ich meine, ich habe den Tag selber ja nicht erlebt. Oder was heißt ja nicht, so ich bin erst 91 geboren, insofern ging das Ganze knapp an mir vorbei. Aber schon in den Erzählungen meiner Eltern war das immer relativ präsent und ich bin auch relativ nah ja an der damaligen Grenze geboren und aufgewachsen. So von Südostniedersachsen, ist ja bei dir auch um die Ecke, Dennis, wird ja nicht anders sein.
3 Kilometer zur Grenze.
Ja, ne, siehst du, so hast du sowieso einfach auch in deiner Kindheit und Jugend immer Berührungspunkte quasi gehabt mit dem, was früher einfach der Osten oder auch gerne drüben genannt wurde. Mhm. Und da hätte mich einfach interessiert, von euch aus, gibt's für euch das überhaupt noch so im Kopf, so dieses Thema von drüben und der Osten? Oder ist das für euch ein gemeinsames Deutschland mittlerweile? Existiert diese Grenze wirklich gar nicht mehr?
Erzähl mal, Steve.
Ich kenn's nur, früher hat man gesagt, meine älteren Verwandten gesagt, in der Zone. Das fand ich mal so furchtbar, dieses Bild von in der Zone.
Mein Vater auch.
Ach, keine Ahnung. Ich glaube, dass der Graben zwischen Ost und West sich in den letzten 10 Jahren massiv vergrößert hat, so subjektiv gefühlt. Die Ossis hassen die Wessis und umgekehrt. Hassen ist vielleicht zu großes Wort, aber man hat schon das Gefühl, dass es da eine gewisse Barriere gibt. Gibt auch Gründe dafür wahrscheinlich. Die Ostdeutschen fühlen sich so ein bisschen alleingelassen, viele sind weggezogen, was man so hört. Das heißt,
hintergangen, ne?
Also ja, genau.
Der große berühmte Ausverkauf von 1991, Verstaatlichung privatisiert wurde.
Also die haben schon ihren Grund, irgendwie uns Wessis nicht zu mögen in irgendeiner Form oder in einer gewissen Weise. Was wir natürlich unsympathisch finden, ist, dass der Osten einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die AfD wählt. Aber man kann das ja auch logisch erklären eigentlich, warum das so ist. Ne? Da gibt's viele Arbeitslose, viel Frust irgendwie, viele fühlen sich von der Politik alleingelassen und so weiter. Auch
berechtigterweise, ja.
Auch berechtigterweise, ne? Total. Ja.
Und wenn du dir mal vorstellst, die haben innerhalb von 100 Jahren oder so 5 verschiedene Währungen gehabt. Du hattest hier die Bismarck-Mark oder wie das Ding hieß. Dann kommt Reichsmark, dann kommt D-Mark, Ostmark, dann kommt Euro. Ne? Es ist schon.
Ja gut, und so viele unterschiedliche Regime haben die auch mitgemacht. Ne? Ja. Angefangen von Kaiserreich über dann halt Weimarer Republik, über Dritte Reich, über dann DDR, jetzt BRD, ne? Und dann aber auch. Und das finde ich zum Beispiel das Interessante und das, was ich dann irgendwie auch so ein kleines bisschen schade finde, weil natürlich existieren, glaube ich, auch heutzutage noch so diese Bilder von einem Helmut Kohl, der sich hingestellt hat und von blühenden Landschaften gefaselt hat, was, wie wir alle wissen, wirklich sehr weit an der Realität vorbei ist. Dass irgendwie das, was dann als Vereinigung stattgefunden hat, was ja auch zeitlebens eigentlich der BRD auch ein politisches, historisches Ziel war, sobald man sich irgendwie, ich glaube, 49 oder so gegründet hat, eben diese Wiedervereinigung zu erreichen, so sehr ist das, was dann irgendwie als Vereinigung gefeiert wurde, halt einfach nur ein Beitritt der DDR dann zur BRD geworden. Und ne, dass man einfach nur den Bürgern damals einfach, ne, aus der DDR gesagt hat, hier, ihr gehört jetzt zur BRD, fertig. So, da gab es dann keine weitere irgendwie Mitbeteiligung, die wurden ja nachweislich auch wirtschaftlich bei so ziemlich jeder Gelegenheit dann übers Ohr gehauen. Dass da sehr viel Frust sich aufgebaut hat und auch generationsübergreifend dann durchsetzt ist, kann jeder dann wahrscheinlich nachvollziehen. Aber dass da nicht so ein bisschen was auch passiert ist von, dass man nicht in der BRD auch was übernommen hat, dass man was gemeinsam dann gemacht hat, anstatt dass man gesagt hat, ne, so hier, wir gründen jetzt gemeinsam quasi ein neues Deutschland und wir nehmen auch ein paar Sachen, die vielleicht für euch funktioniert haben, übernehmen auch wir einfach, weil das sonst halt im Westen war das nicht groß irgendwas Anfassbares, ne, außer dass erzählt wurde, ja, jetzt geht unser Soli dahin und so Quatsch, wo dann auch Ressentiments einfach geschürt wurden, anstatt, ne, dass man vielleicht voneinander hätte profitieren können, um gemeinsam was Neues zu machen, so gesagt, nee, ihr gehört jetzt einfach zu uns, passt euch an, fertig. Und das
dann also, so privat, wenn ich mit Menschen aus Ostdeutschland Kontakt habe, die sind immer super herzlich zu mir. Also immer sehr, sehr freundlich, sehr, sehr einladend, ne? Ich finde, das ist immer sehr viel auf so Du- und Freundlichkeitsebene. Finde ich es einfach herausragend. Während meines Zivildienstes, ich habe den in St. Andreasberg in einer Sportklinik gemacht.
Hat's mal erzählt,
ja. Ja, und alle Krankenschwestern, die da waren, die waren alle DDR-Krankenschwestern gewesen. Und die haben mir dann immer Geschichten erzählt. Die hatten auch noch hier mit Dienst an der Waffe und Schulungen und so. Und meine Oberschwester Antje, die ist sogar Profisportlerin gewesen im Skilanglauf.
Und hat das war alles
mega. Ha?
Sorry. Sie einen Vollbart hatte. Nicht.
Also, ja. Die war auf jeden Fall super, super nett. Also dementsprechend. Und fast alle Freunde, die jemals meine jüngste Schwester gedatet hat, kommen auch aus Deutschland. Aus irgendeinem Grund.
Steht einfach da drauf, das ist so ihr Beuteschema.
Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Also sobald es wie so Richtung Nordhausen geht, da werden die Männer für die irgendwie attraktiver.
Okay, ja.
Ich kann es dir nicht erklären.
Das ist auf jeden Fall ein lustiger Zusammenhang,
ja. Ja. Mein Vater hat mich immer unheimlich geeicht auf die DDR und ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich habe ja Faible für so 70er-Jahre-Sachen und ich stehe auch total auf DDR-Dokus und DDR-Filme, die so ein die jetzt die DDR nicht ganz so ernst nehmen, auch wenn da viele Sachen jetzt nicht korrekt waren und so weiter. Aber sowas wie Sonnenallee kann ich aus irgendeinem Grund immer wieder.
Ist auch ein super Film.
Kann ich immer wieder. Keine Ahnung. Oder, wie heißt der nochmal mit Daniel Brühl?
Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin.
Das Leben der anderen. Das Leben der anderen ist.
Ja.
Oh, Hilfe, das
ist unfassbar guter Film.
Film.
Ja. Unfassbar gut. Ja, ich habe persönlich auch kein Problem mit Ossis. Ich bin mit ein, zwei, ostdeutschen Freunden groß geworden und keine Ahnung, was mir nur tierisch auf den Sack geht und da oute ich mich jetzt mal, auch auf die Gefallen unsympathisch
zu sagen,
ist sächsisch. Sächsisch finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Sorry, lieber. Ja.
Ich find's ganz sympathisch, aber ich mag Dialekte auch ganz grundsätzlich, also das ist ich kann mich da einfach relativ gut dran erfreuen.
Wollen wir einfach mal sorry sagen im Namen aller Westdeutschen? Wollen wir uns einfach mal entschuldigen?
So, also
ja, sorry.
Ja, also ist einfach scheiße so. Das aber. Also ich habe mich jedenfalls persönlich irgendwie nicht dran bereichert, weil ich erst 91 geboren, so da war ich.
86, ich habe alles an Kupferdrähten rausgerissen,
die ich gefunden habe.
Um mich reich zu machen.
Meint ihr, dass man diese entstandenen Gräben dadurch, die dadurch einfach entstanden sind, dass man die irgendwie wieder abbauen kann in irgendeiner Form? Und wenn ja, wie? Was können wir denn machen, um uns als Gesamtdeutschland irgendwie wieder näher, einander näher zu fühlen.
Flogenen wissenschaftlichen Diskurs zum Beispiel. Also wenn diskutiert wird, vielleicht mehr auf freundlicher und Augenhöhe und nicht mit Populismus.
Und auch auf einer Betonung von Gemeinsamkeiten, ne? Das ist so.
Ja.
Weil wenn man klar macht, pass mal auf, ne, Leute auch in ruinierten westdeutschen Randgebieten, die haben exakt mehr oder minder dieselben auch strukturellen, finanziellen Probleme wie irgendjemand sonst im alten Gebiet der DDR. So, ne, das ist, die können sich einfach die Hände reichen im Kern, weil also politisch vergessen und vernachlässigt werden die mittlerweile alle. Das ist, Und ansonsten ist Zeit, heilt hoffentlich Zeit irgendwann auch irgendwelche Wunden, ne, sollte das existieren.
Wirtschaftsincentives wären halt gut, ne? Je mehr Geld in der die Bevölkerung hat, desto glücklicher ist sie natürlich. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dir nichts leisten, dann.
Ja. So, ja, also das stärkt ja letztendlich alles. So, meine großartige, oder ich bezeichne sie einfach selber als großartige These, weil ich bin ja auch einfach hinreichend selbstherrlich.
Ja, bescheiden.
Wenn jetzt jeder, also wirklich, ne, per se einfach jeder Bundesbürger hier in der BRD oder von mir aus auf der ganzen Welt, spielt dafür eigentlich gar keine Rolle. Aber nur jetzt als Vergleichswert einfach mal für Deutschland. Wenn jeder da einfach mindestens 2000 Euro netto auf dem Konto hätte jeden Monat. Ohne irgendwas. Dann, ne, bin ich ziemlich sicher oder wird aus welchen Gründen auch immer. Von mir aus können die auch dafür dann gearbeitet haben oder so. Darüber kann man dann diskutieren. Aber angenommen, jeder hätte diesen Grundstock an eben finanzieller Sicherheit zur Verfügung. Immer. Unabhängig davon, was irgendwie passieren kann. Dann bin ich ziemlich sicher, besteht auch gar nicht mehr so dieses große Interesse daran, irgendwie politisch disruptiv sein zu wollen oder zu wählen. Dann hast du sofort garantiert der AfD irgendwie mindestens der Hälfte der Stimmen, hast du die direkt weggefischt. wenn Leute sich finanziell keine Sorgen mehr darum machen müssen, irgendwo abzurutschen, nimmst du garantiert dem Extremismus politischer Natur allen Wind aus den Segeln. Meine These. Oder mindestens 50% davon.
Ich glaube, das ist gängiger Konsens, dass wenn Leute Angst haben, etwas zu verlieren, sie zu extremeren Maßnahmen greifen oder danach schreien, um den Status quo entweder aufrechtzuerhalten oder nach Verbesserung zu rufen.
Aber dementsprechend wäre ja dann die, ne, also wenn das tatsächlich dann gemeinsamer Konsens ist, dann liegt ja diese Lösung auf der Hand die ganze Zeit für alle politisch Beteiligten.
Da bin ich bei dir. Und das ist auf jeden Fall schade. Ja. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass man, was weiß ich, um Leipzig herum das Silicon Valley Deutschlands ausruft. Vielleicht wird es Zeit. Das war doch. War es nicht heute oder was? Der neue Digitalminister, der gesagt hat, ich lege jetzt richtig los, ab jetzt Deutschland 2.0 so gefühlt. Dann mach's halt in Ostdeutschland. Warum nicht? Baust du da hin.
Fand ich auch eine interessante Idee. Oder auch, ne, wenn es um den Tag der Deutschen Einheit geht, können wir auch drüber sprechen, über das Hauptstadtthema mal. Weil das ja in der BRD dann auch anders gehandhabt wurde, wo man sich hier dann auf Bonn geeinigt hatte. Aber schon als ein Kompromiss und als was glaube ich, auch von Anfang an politisch nicht als irgendwas gedacht war, was jetzt sehr, sehr lange Bestand hat. Sondern es war dann schon immer das Ziel, das Ganze dann irgendwann nach Berlin eben wieder zurückzulegen. Weil sonst hätte man sich ja damals in der BRD auch dafür einigen können, man hätte irgendeine Großstadt genommen. Also dann Köln oder Frankfurt zum Beispiel, was ne, auch relativ gut dazu gepasst hätte zum damaligen Bundesgebiet. Und dann gab es aber damals auch Überlegungen, dass man sagt, okay, wenn man das jetzt gemeinsam zieht, das fand ich politisch mal ganz interessant, habe ich Dokumentationen zu gesehen, dann nimmt man einfach eine Stadt, die wirklich Zentrum in Deutschland liegt. Ne? Und das ist dann irgendwo Thüringen gewesen. Und irgendwie haben sie sich überlegt, was wäre jetzt, wenn wir eine künstliche eigene Hauptstadt hier schaffen, um Gera herum zum Beispiel. Und einfach so ein infrastrukturelles Bild machen und das ist jetzt unser gesamtes Deutschland. Und jetzt ziehen wir alles Mögliche dahin. Das hätte ich cool gefunden irgendwie. Fand ich spannend. Aber ja, gut. Ansonsten Leipzig sicherlich auch eine interessante Stadt, um das mal zu besichtigen. Oder die schönste ostdeutsche Stadt, muss ich auch mal sagen, Dresden. Ne? Wer noch nicht in Dresden gewesen ist mal und sich das wirklich alles angeguckt hat, Elbufer, das ne, sächsische Schweiz ist da direkt drumherum. Wunderschöne Region, kannst du nichts sagen. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen als irgendein Reiseziel in Deutschland. Wenn ihr euch was sucht, Dresden, echt geil. Also vielleicht nicht Montagabends da vorbeilaufen, wenn ihr ein bisschen ausländisch ausseht, aber ne, ansonsten okay.
Als Kernassi, der ich so tief innen drinne bin, finde ich auch diese ganzen billigen alten DDR-Essen super geil. Keine Ahnung warum. Ja, also ich weiß nicht genau, was das ist, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt wen sehe und der verkauft, keine Ahnung, Soljanka oder Jägerschnitzel, bin ich voll dabei. Also gehe ich nicht dran vorbei.
Jägerschnitzel ist dann die Wurst, ne? Die panierte Wurst ja, quasi.
Okay. Genau.
Natürlich dann aber auch richtig mit Nudeln serviert, ne?
Aber natürlich.
Ja. Also. Geil. Ja. Ist was anderes auf jeden Fall die Küche. Ja, kann ich nachvollziehen. So viel einfach mal zum Tag der Deutschen Einheit. Außer euch fehlt noch was Wesentliches dazu ein, was ihr noch kurz sagen wollen würdet?
Nö.
Ist auch hinreichend behandelt. Dann habe ich habe ich jetzt schon vor ein paar Wochen gesehen, aber ich dachte so, ich trage es jetzt hier einfach mal ein, weil vorhin wurde einfach noch nicht so viel hier eingetragen und jetzt darf ich das Ganze eh moderieren, also mache ich es. Hat die NASA vor einigen Wochen mal herausgefunden, dass es nächste Hinweise darauf gibt, dass mal Leben auf dem Mars existiert haben könnte. Hat davon jemand von euch was mitbekommen?
Ja.
Gar nicht, erzähl mal.
Gar nicht, ne? Oder wen habe ich es, glaube ich, mal kurz irgendwie Steve gegenüber erwähnt, mit dem ich hier regelmäßig auch rumhänge. Und
regelmäßig, ne? Die Community sitzen hier seit 7 Stunden. Da ist eine Uhr im Discord.
Gar nicht seit 7 Stunden.
6 Stunden, 43 Minuten.
Seit so lange sitzt Steve hier. Ich sitze hier erst so seit 6 Stunden vielleicht. 5, 6 Stunden.
Die sitzen hier die das ist ganze ganz Zeit anders. Und sind auf Hot or Not und ranken irgendwelche Männer. Ich weiß auch nicht, woran ich hier reingekommen bin, aber ist ein bisschen weird.
Schön wär's. Nach der Schönheit vielleicht von außen rispessen, das kann sein. Aber jedenfalls hat eben die NASA vor ein paar Wochen bekannt gegeben, ey, wir haben tatsächlich was auf dem Mars gefunden, ne, mit eben Robotern, die schon da auch auffliegen und dann da unterschiedliche Sachen sammeln und dann eben zurück zur Erde schicken und was auch immer. Und das hat so ein bisschen auch in Wissenschaftskreisen die Runde gezogen, weil das jetzt erstmal noch kein direkter Nachweis ist davon, dass tatsächlich Leben auf dem Mars existiert hat. Aber, und das ganz Interessante daran ist, die Verbindungen, die chemischen Verbindungen, die man eben auf Marsgestein gefunden hat, das immer noch an der Oberfläche ist, also das ist jetzt nicht durch Grabungen entstanden oder so, sondern man hat das wirklich von Gestein einfach von der Oberfläche herabgelesen, sind eben organische Verbindungen, die man bislang nur dadurch erklären kann, dass mal mikrobakterielles Leben existiert hat. Es gibt also schlicht und ergreifend keine andere Erklärung, als dass man sagt, okay, das ist jetzt mehr oder minder irgendwie so, ja, einfach irgendwelche Ausscheidungen, die letztendlich mikrobakterielles Leben gebraucht hat, um irgendwie Energie erzeugen zu können und sich ja dann zu vermehren und so weiter, wie ja organisches Leben nun mal funktioniert. Und das hat dann eben Rückstände hinterlassen. Und diese Rückstände wurden gefunden.
Ich habe einen super Titel.
Jedenfalls ist das momentan so ungefähr die Erklärung. Und dass man dann gesagt hat, oh, das ist spannend. Leider wird es natürlich auf der Marsoberfläche auch sehr, sehr viel Strahlung ausgesetzt und so weiter. Also man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass es tatsächlich so ist. Wir können es bislang nur nicht anders erklären. Also diese Funde können wir nicht anders erklären, als dass Leben existiert haben muss. Das ist der sehr interessante Punkt.
Also und da haben wir gleich einen tollen Titel für unseren Podcast.
Indirekt, du weißt. Okay, gut. Ne? Und ich dachte so, das ist spannend genug, dass ich mal ganz kurz sage, das finde ich ganz cool. Kann man zumindest mal kurz sagen, falls ihr das eben nicht so hundertprozentig mitbekommen haben solltet, weil ja auf der Welt sehr, sehr viele andere Sachen abgehen und sehr, sehr viele andere Dinge auch ihren Weg in die Nachrichten finden, die jedenfalls für mein Dafürhalten immer ein kleines bisschen weniger interessant sind als vielleicht sowas, aber das ist auch wahrscheinlich subjektiv, ne? Also. Und das ja, also.
Ja. Ich würde gerne zwei Sachen anmerken. Zum einen, ich bin für den Titel Bremsspuren des Lebens. Und das zweite, Bono, ich habe damit gerechnet, dass du so eine kleine Lebensgeschichte erzählst quasi, wo ich jetzt nicht so relaten kann. Aber ich hatte auch ein bisschen gehofft, du fängst mit Alien-Zivilisation oder sowas an, um ehrlich zu sein.
Ja, also das andere Interessante ist, wenn wir nämlich aufgrund, also ne, das, was jetzt da ist, konnten wir nicht hinreichend analysieren, weil halt Strahlung auf dem Mars, bla bla, und das zerstört halt sowieso eigentlich alles Organisches, was da sonst da gewesen wäre. Weil das Spannende wäre jetzt, wenn wir die DNA davon entnommen hätten oder eine Chance darauf gehabt hätten, irgendwie die DNA von diesen mikrobakteriellen Dingern irgendwie zu analysieren, dann hätten wir vergleichen können, ob das dasselbe ist wie das auf der Erde. Also ob wir miteinander verwandt sind.
Oder ob das der einzige Weg ist, wie Leben sich entwickeln kann, ne?
Das ist auch wieder eine interessante Frage, ja. Also zumindest was jetzt so kohlenstoffbasierte Lebewesen angeht, scheint es wohl so ungefähr zu sein. Das ist momentan ungefähr Konsens, aber ja. Ey, ne, auch das wieder, das geht dann zumindest über jetzt rein das physikalische Wissen und so weiter der Entdeckung der NASA hinaus. Die natürlich auch sehr darauf erpicht war, eigentlich auch noch in der Pressemitteilung dann auch natürlich klarzustellen, okay, die ganze Mars-Mission, die das jetzt hier zutage gefördert hat, wurde natürlich zum ersten Mal gelauncht unter Präsident Donald Trump.
Richtig. Okay, cool.
Ne, war scheinbar relativ wichtig auch, dass das erwähnt wird. Wahrscheinlich ganz uneigennützig.
Wie ja, genau. Ja. Bescheidenste Präsident.
So, das also als kleines dazu. Als nächstes steht hier drin, Warhammer Krömer hat geairbrushed. Was hat denn der Krömer geairbrushed?
Ich finde, dass Bremsspuren des Lebens ein toller Titel ist, Dennis. Ich war ja für Code auf dem Mars, aber Bremsspuren des Lebens ist so richtig philosophisch, finde ich richtig geil.
Ja, ne?
Ja, ich war so. Am
Was vom Leben zurückbleibt, Bremsspuren.
Nee, ich finde da den ersten besser. Ja. Ich bin ja auf einer nicht endenden Reise aktuell in Sachen Warhammer und bin der Einladung vom Community-Mitglied David gefolgt. Shoutout an David. Am Dienstag.
Fragst du mich das jetzt?
Nee, ich überlege gerade, weil ich irgendwie Zeitgefühl verloren habe. Warum, weiß ich auch nicht. Am Dienstag war ich bei David. Und das war richtig schön, weil wir überlegt haben, beziehungsweise ich hatte mein ganzes Equip zwar mit, aber wir hatten irgendwie beide nicht so Bock auf Vlog und so weiter. Und das haben wir es erstmal sein lassen und haben einfach nur, David hat mir viele Grundlagen gezeigt in Warhammer, angefangen bei diese Bruchstellen, wo irgendwie die Warhammer-Figuren an diesen Gussformen angebracht sind, dass wie man die vernünftig entfernt und dass man das von Anfang an sich angewöhnen soll und so weiter. Also er hat mir viele Grundlagen irgendwie gezeigt. Der David hat ein richtig großes einen richtig großen Hobbyraum mit der perfekten Ausrüstung für alles quasi. Dazu hat er drei Airbrushes am Start, einen fetten Kompressor mit Tank und allem drum und dran. Und das war toll, das alles mal zu sehen, das alles mal auszuprobieren. Und David hat auch mich genötigt, alles selbst zu testen. Das, was ich ganz cool fand. Also, er hat mir alles gezeigt und hat dann gesagt, Krömer, jetzt mal du. Und ja, genötigt im Sinne von, dass ich mir vieles einfach nicht zugetraut hätte, zum Beispiel das Airbrushen. Und einfach gesagt, komm, wenn du es verkackst, ist nicht schlimm, mach dir nichts draus, probier mal. So. Und das mit dem Airbrushen hat echt Spaß gemacht. Und wir haben uns von, der David hat mir ja Sarek The Silent King geschenkt. Und das ist ja, wenn man sich das mal anguckt, irgendwie, das ist der König der der Necrons. Und das ist ja sehr, sehr aufwendig anzumalen. Ich weiß nicht, Bohnen, ob du das jetzt im Kopf hast, aber das ist also gerade das Boxart ist extrem, extrem vielschichtig. Mhm. Und da gibt's so zwei Steine, die am Rand stehen und die haben so die mega Übergänge und so weiter. Und dann hat er mir gezeigt irgendwie, also da muss man ja an tausend Sachen denken, das ist ja eine Wissenschaft. Er hat das aus einem bestimmten Winkel angesprüht. Ich habe da eine Story hochgeladen auf Instagram. Das heißt, ne, da kommt's auf den Winkel an und dann hat er, also er hat einen fantastischen Übergang gemacht, so, ne, er ist mit der ersten grünen Farbe angefangen, die halt ganz runter oder zu drei Viertel runter, dann die nächste da drüber gesprayt und dann hat er gesagt, so, jetzt probierst du das mal. Und der hat auch geprimed mit dem Airbrush und das hat echt mega Bock gemacht, muss ich. Der David war auch so geduldig, so ganz ganz ruhiger, netter, reflektierter Typ, irgendwie, der das auch alles so erklären konnte, dass Dulli Krömer das versteht. Und ja, das war einfach ein richtig, richtig toller Tag. Dazu hat er noch eine ganz tolle Frau. Und wir haben ganz viel gequatscht über alles Mögliche. Und er war so lieb und hat mir irgendwie gedankt für den ganzen Content und so weiter. Also es war ein rundum gelungener Tag. Und wir haben uns jetzt verabredet, dass wir das öfter machen wollen. Und dass wir demnächst auch mal vloggen. Weil, also, keine Ahnung, das wird richtig, richtig toll. Wir haben es jetzt so gemacht, dass David sagt, er macht jetzt den ersten Stein fertig und den zweiten soll ich dann alleine machen. Ja. Mhm. Und dazu haben wir noch diverse andere Figuren und also ich fühle mich richtig abgeholt und habe jetzt noch mehr Bock auf das Hobby und werde das auch weiter verfolgen. Und ich habe viele gute Tipps mitgenommen und werde versuchen, diese auch umzusetzen bei meinen eigenen Figuren, die leider nicht so schön aussehen. Ja.
Meinst du, malen generell ist dir ein bisschen näher gekommen, seitdem du in der Klinik warst? Da hast du ja auch dann so Zeichensachen gemacht. Und nee, vorher war ja Kunst nicht so deins.
Nee, hab ich nicht. Hab ich in der Klinik habe ich nichts gemacht. Eigentlich nur gezockt. Nee,
ja, hast du das gemalt? Ach so, nee, okay, gut. Nicht. Na gut, okay.
Ja, aber ja, das tut mir gut. Aber ich kann mich ganz oft, wenn ich die Wahl habe zwischen Zocken und Figuren bemalen, entscheide ich mich oft fürs Zocken. Das heißt, obwohl ich echt Lust darauf habe, kann ich mich nicht oft dazu durchschlagen, anzumalen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich aktuell nicht so gute Figuren hier habe und nur so Community-Mitglied hat mir zum Geburtstag so ein größeres Set, so ein Halbmond-Flugzeug oder Raumschiff von den Necrons geschenkt und das ist halt alles ein bisschen aufwendiger anzumalen und da traue ich mich nicht ran. So. Das heißt, so die kleinen Sachen habe ich nicht mehr und die größeren habe ich hier, aber da traue ich mich nicht ran. Und ich habe mir auch echt Gedanken gemacht, ob das Sinn macht für mich, irgendwie selber zu airbrushen. Aber das sah so professionell aus, was der David da alles hatte von speziellen Farben, die für Airbrush direkt gedacht sind. Und das hat mich alles überfordert, so. Die hat er dann, manche hat er noch mit Wasser gemischt und dann kam noch ein spezieller Verdünner dazu. Und viel hat er auch einfach so, er hat mir gesagt, er hat sich das komplett selber beigebracht. Vieles hat er auch einfach so nach Gefühl zusammengemischt, weil er einfach schon genau weiß, wie viel Wasser da rein muss. Also das ist eine Wissenschaft, das traue ich mir selber nicht zu. Und die Scheiße ist halt auch nicht besonders billig, ne? Also so, aber Bock hätte ich schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Das hat echt Spaß gemacht. Und es fühlt sich auch leichter an, irgendwie da so Übergänge zu machen. Das nächste Mal, wenn ich da bin, wollen wir Necrons, also die, wo ich ja mittlerweile Flash- oder Vietnam-Flashbacks kriege, die Energieklingen der Necrons wollen wir dann machen mit richtig geilen Übergängen und so. Und das werde ich dann auch vloggen. Also ich bin nach wie vor dran, es macht nach wie vor unglaublich viel Spaß und ich bin froh, dass ich so eine coole Community habe, wo so viele Leute aktiv sind und mir viele Tipps geben und ich auch Community-Mitglieder besuchen kann. Und für mich war mal wieder klar, in meiner Community habe ich noch nie irgendwie einen Arschloch kennengelernt. Das sind alles, einer ist netter als der andere. Also ich bin echt froh, dass ich so eine umfangreiche Community mit so vielen verschiedenen Interessen habe.
Ja. Shoutout-Community.
Shoutout-Community.
Shoutout.
Dennis, ey.
Ich habe mich gestern doppelt impfen lassen und ich fühle mich nicht so.
Mhm. Gegen was denn?
Corona und Grippe.
Ah ja.
Ja. gleichzeitig gemacht.
Und Markus Söder.
Kann man sich gegen Markus Söder impfen lassen?
Kannst du versuchen. Vielleicht funktioniert es. Also, eventuell willst du es ja versuchen. Gerade jetzt so zu Zeiten von Oktoberfest, wobei das hört jetzt irgendwann auch auf, ne? Oder?
Ja, das Oktoberfest hört im Oktober auf, ne? Das hört nicht irgendwie jetzt am 1. November auf. Das ist immer mega weird.
Ja, gut, ne? Also das Oktoberfest beginnt ja schon auch im September. Das ist so der Zeitpunkt.
Wie lange geht das eigentlich? 2 Wochen auch oder länger?
Ich bin da nicht drin, ehrlicherweise.
Ja, wäre schon.
Ich bin da auch noch nie drin gewesen. Auch. Also,
ist das was, wo ihr mal hin wollt?
So ist Oktoberfest mal angucken. Gar keinen Fall.
Also ich bin ja schon dran vorbeigefahren, im Sinne von im Zug und im Tiefflug. Aber sehr viel mehr sonst nicht. Nee, auch kein Interesse da. Genügend andere Sachen auch
gar nicht
gehört und so. Das ist, sonst hier wäre sogar ein bisschen näher der Stuttgarter Wasen. Habt ihr davon schon mal gehört? Also, ne,
das hast du ja ausgedacht, das Wort.
Wasen. Nee, überhaupt nicht. Das heißt wirklich dann Wasen, ne? Weil ansonsten heißt es ja auch die Münchner Wiesen.
Mit, oder?
Das ist einfach der Wasen, nennen die das dann. Und dann ist das mehr oder minder irgendwie so das Stugi-Ding. Wo die aber roundabout irgendwie so das eigene Ding da rumziehen. Und das ist aber auch wieder irgendwas, was mich nicht reizt. Das ist so, ist nicht meine Kultur, ne? Es tut mir leid. Wer hätte es gedacht, ne? Der komische Physik-Nerd, der ansonsten die ganze Zeit irgendwie FIFA spielt, sieht sich da nicht die ganze Zeit beim Saufen. Merkwürdig.
Ja, du kannst ja auch Sachen so abseits vom Saufen machen. Also du kannst ja auch einfach nur essen. Du musst ja nicht in die Bierzelte rein. Das sieht ja nicht aus.
Genau, ich könnte auch einfach auf dem Kotzehügel oder sowas, könnte ich irgendwie bumsen. Das wäre auch eine Lösung, aber sehe ich mich nicht.
Ich muss dann wieder an Markus Söder denken, der irgendwie das Haschisch wieder verbieten will, irgendwie, aber auf dem Oktoberfest irgendwie einen Krug Bier wegballert oder die Menschen generell.
Jetzt hört es persönlich, Frage, Markus.
Ja.
Er ballert die Menschen weg?
Aber die Relation ist irgendwie seltsam, ne? Also, Alkohol irgendwie bis zum Kotzen, was man da mal für Szenen sieht jedes Jahr, wo sich Menschen auch teilweise aus Versehen selbst verletzen, weil sie so betrunken sind. Das ist natürlich okay, weil das ist ja bayerische Tradition, ne? Das ist okay, aber irgendwie mal ein Rauchen, ne, wird verboten.
Tradition ist halt immer so arbiträr, ne? Ja. Das war schon immer so und darum ist gut. Und deswegen wollen wir das beibehalten, weil das ist, wer wir ist. Aber das Leben ist halt so Wandel und es ändert sich ständig.
Aber okay. Und das ist die eine Konstante. So ist es. Gehen wir einfach mal über zur nächsten Grundsatzkategorie des Podcasts, die da heißt Fußball und Sport. Steve Krömer selbst hat dort eingetragen den Bundesligaspieltag. Was möchtest du denn über den Bundesligaspieltag erzählen, Stevie?
Ja, letzte Woche, als wir aufgenommen haben, war ja irgendwie gerade mal das Freitagsspiel. Das ist mal das Problem, weil wir Freitags aufnehmen. Gerade läuft Hoffenheim gegen Köln. Köln führt 1-0 zu meiner kleinen Überraschung. Ich habe jetzt mit einem Heimsieg gerechnet. Und letzter Spieltag war aus Werder-Sicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben von allen Heimspielen der Münchner am wenigsten Gegentore gekriegt. Von daher muss ich einfach mal sagen, 0-4, war es 0-4? 0-4 war es, ne? Ja, 0-4 in München, keine Ahnung, ist quasi wie ein Sieg für uns. Unser Ersatztorwart, David Hein, wie ich ihn ja nenne, der hat sensationell gehalten. Für mich kein Grund, wieder zu wechseln. Von daher würde ich mir wünschen, dass Hein im Tor bleibt. Und Werder hatte, also so blöd das jetzt klingt, ein paar gute Ansätze. Werder hat versucht mitzuspielen, hat versucht offensiv zu spielen, hat ein paar Chancen auch. Hat Boniface auch ein Tor gemacht, was leider abseits war. Und ja, was soll man sagen? Ne? Der Bayern spielt in seiner eigenen Liga. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt am Samstag gegen Frankfurt spielen. Weil Frankfurt ja so ein bisschen der Angstgegner der Bayern ist. Ich bin sehr gespannt. Sonst gab es noch irgendwas anderes zu dem Spieltag zu sagen? Ich weiß es gar nicht.
Frankfurt während der Woche 5-1 verloren hat, konnte ich mich in göttlichen Abdu-TikToks ergötzen.
Ja, der Typ ist auch, der braucht eigentlich auch Hilfe, ehrlich.
Ja, der macht halt einfach Meme-Content. Der meint das ja nicht ernst. Aber ich finde es halt
mega. Doch, der meint das ernst.
Nein.
Der meint das ernst. So wie der schwitzt, Alter, wie der da geschwitzt hat im Spiel, Alter. Der war ja, da konntest du ja den Schweiß riechen irgendwie, als er da. Wenn er mal hysterisch schreit im Stimmbruch. Furchtbar, ja.
Ich liebe den. Ich finde den unheimlich lustig. Leroy Sané! So geil.
Der nicht gespielt hat.
Spieler der Welt. Ja. Ist vollkommen egal.
Ja, aber Frankfurt, also keine Ahnung, untergegangen bei Atletico, die am Wochenende gegen Real und nicht gegen irgendein Real, sondern gegen das Real von Xavi Alonso 5-2 gewonnen haben. Die hatten einfach einen Lauf. Und man meinte, dass auch das Frankfurt einen Lauf hatte, weil die ja 6-0, wo haben sie 6-0 gewonnen? am Wochenende?
Sie haben überhaupt nicht 6-0 gewonnen. Sie haben 6-0 geführt und dann haben
sie mal reingeguckt
und haben 6-4 oder sowas noch
gespielt. Ja gut, aber sie haben ja bei 6-0 sind sie ja quasi vom Platz gegangen. Also quasi, ne? Haben 6 Dinger gemacht auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, keine Ahnung, lieber einmal hoch verlieren, als immer nur 1-0 zu verlieren. Von daher, die sind gut drauf, da kann man mal verlieren. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich bin gespannt, wie sie gegen München auftreten einfach. Uno, du als SGE-Experte, wie ordnest du das ein?
Ja, bin auch gespannt.
Ich meine jetzt vor allem den Champions-League-Auftritt.
Ich hatte ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen hatte für das Spiel, mit einem 5-0 gerechnet. Und da ist dann das 5-1 doch ein relativ anderes Ding gewesen. ja, also hat mich absolut gar nicht überrascht, weil, also zumindest was ich interessant finde beim spielerischen Ansatz von Eintracht Frankfurt, ist, dass es mehrere unterschiedliche Matchpläne gibt, die funktionieren können. So, und der jetzt gegen Atletico Madrid gewählt wurde, war aber einer, bei dem ich gesagt hatte, also das ist wirklich derjenige von irgendwie 2 oder 3, die auch in dieser Saison schon gewählt wurden, der am wenigsten funktionieren kann und hat auch am wenigsten funktioniert. Und dann war ich da relativ wenig von überrascht und habe dann auch, ich glaube, nach 30 Minuten oder sowas, als es eh schon 0-3 stand, habe ich auch nicht mehr weitergeguckt, weil ich der Überzeugung war, dass das wird sowieso nichts mehr und fertig. Insofern kann und will ich dazu dann auch nicht riesig noch weiter was sagen.
Alles klar.
Ist dann halt so. Champions League. Kannst halt nicht jedes Mal gegen den FC Paphos spielen oder so, ne? Oder,
ja.
Weiß nicht, gegen irgendwelche anderen FC-Slalomstangen, die der FC Bayern halt zugelost kriegt. Meinetwegen, ne? Ist dann so. Galatasaray hat sich ja auch relativ gut geschlagen, die man ja im letzten Champions League-Spieltag irgendwie dann doch relativ vernünftig an die Wand hat spielen können. Und das, ist ja dann auch schon wieder was, ne? Also, das ist keine ganz schlechte Mannschaft und das hat man dann auch gesehen.
Mhm.
Insofern, mal gucken, was dieser Champions League-Wettbewerb in diesem Jahr noch alles so bieten kann, weil es gibt ja noch genügend Spieltage auch, die dazu Überraschungen führen könnten. Mal sehen.
Ja, ist so.
Du hast sonst eingetragen Sportwetten.
Ja, ich habe es auch Sportwettenfalle genannt. Ich habe.
Glücksspiel ist gefährlich?
Ja, Glücksspiel ist auch gefährlich. Und vor allen Dingen merke ich, wie viel Spaß es mir macht. Ich habe ja, ich kann mich erinnern,
das früher. Das ist der Teil, der gefährlich wird, ne?
Das ja, ist dann, nee, das, der, das ist der gute Teil, Chase da. Das ist gut,
okay. Lass mich doch mal ausreden, ihr Hippies. Ich war ja immer jemand, der bei Sportwetten immer verloren hat. Ich kann mich an viele Community-Mitglieder erinnern, die mir geschrieben haben, gesagt haben, Krümmer, wir haben mit deinen Tipps viel Geld verdient. Danke. Ich selber habe das aber nie geschafft. Und jetzt habe ich aus Spaß mal wieder angefangen, so 5 € pro Spieltag zu setzen. Ne? Das ist dann auch mein Limit, mehr setze ich auch nicht. Und zusammen mit Bono, also mehr oder weniger zusammen mit Bono, so, ja, zu tippen. So. Letzten Spieltag war ich relativ erfolgreich damit, weil ich, was habe ich getippt? Wolfsburg, also ich hatte 5 Spiele getippt. Und ich glaub, hätte 4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr welche, lustigerweise. Ich weiß nur, dass ich den Heimsieg von Heidenheim getippt habe, den Auswärtssieg von Leverkusen, den Auswärtssieg von Frankfurt. Und dann hätte noch Hoffenheim in Freiburg gewinnen müssen. Laut den Expected Goals haben sie das auch, aber es ist leider nur 1-1 ausgegangen. Hätten die gewonnen, hätte ich 200 € gewonnen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ja, ich will noch mal sagen, dass ich, was ich verstehen kann, dass viele Leute daran so viel Spaß haben. Aber das ist wieder so wie mit Kryptowährung, finde ich. Nochmal als Warnung, dass man nie Geld setzen sollte, was man auch nicht, wo man nicht verkraften kann oder es verschmerzen kann, dass es weg ist. So. Ich finde, das macht persönlich, und das wird jeder, der das schon mal gemacht hat, auch nachvollziehen können, das macht natürlich so einen Bundesligaspieltag noch spannender einfach, ne, weil du immer so mitfieberst dann. Von daher, mir macht das Spaß. Ich setze aber auch nur 5 € und ich rechne auch schon immer mit, damit dass ich verlieren werde. Dieses Wochenende habe ich auch wieder getippt. Ich habe schon
auch damit, dass du verlieren wirst.
Ja, würde ich, weil Köln führt und ich habe Heimsieg getippt auf die TSG Hoffenheim. Von daher hat sich für diesen Spieltag schon mal erledigt, wenn die jetzt nicht noch 2 Tore machen, wonach es aktuell nicht aussieht. Und ja, das nur dazu kurz zu Sportwetten. Also ich verstehe, warum das so viele machen, aber man muss sich ein bisschen davor schützen oder ein bisschen vorsichtig sein, weil man schnell auch denkt, irgendwie jetzt habe ich verloren, aber die nächste Wette wird's dann und so. Das heißt, ich bin auch vorsichtig, ich setze meine 5 Euro pro Spieltag. Ich mache dann auch nicht, man kann ja alles wetten, ne? Irgendwie, ja, Bayern wird mehr als 3 Tore schießen und der erste Torschütze von Bayern oder von Werder wird der und der sein.
Du könntest ja auch andere Ligen wetten oder andere Sportarten sogar.
Football. Ich weiß gar nicht, ob man Wrestling wetten kann, aber ich glaube nicht, weil es ja auch ein schrecklicher Sport ist.
Und was, dann ja auch. Bitte? Willst du etwa sagen, Wrestling ist nicht echt?
Nee.
Wow.
So, ja.
Als einer der größten deutschen Wrestling-Influencer finde ich, ist das ein Statement von deiner Seite aus.
Als was?
Als einer der größten deutschsprachigen Wrestling-Experten. Also, du hast so Heelturn.de, da hast du doch groß gemacht.
Ja, ja, auf 1000 Follower.
Also, das ist doch ja,
Hammer.
Was.
Hammer, habe ich richtig durchgestartet, bin ich damit.
Hate
ja, so. Und das wollte ich nur dazu sagen. Und sonst, ja, zum Thema Wrestling haben wir heute nicht so, oder weiß ich nicht, Bono, vielleicht willst du irgendwas erzählen zu AEW. Ich habe von der WWE nix, außer Langeweile. Außer letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei SmackDown, den größten Botch, irgendwie, den ich seit vielen Jahren gesehen habe, beim Women's World Title Match, wo Hagrid aka Nia Jax irgendwie, der hat scheinbar niemand gesagt, dass sie irgendwie rauskicken sollen, die dürfen einfach liegen. Und die Ringrichterin zählte trotzdem nur bis 2. Und dann sprangen alle so ein bisschen genervt auf und beschimpften sich. Es war also, wow. Die Wrestling-Welt hat sich ziemlich darüber kaputt gelacht. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Nächste Woche ist, was ist nächste Woche eigentlich? Das Event, was sonst in Saudi-Arabien ist, ist dieses Jahr in Sydney. Und zwar heißt es Crown Jewel. Ja, wieder parallel zu AEW. Ja, nächste Woche schon.
Echt?
Okay. Und da müsste eigentlich AEW auch sein, weil die WWE ja neuerdings alle ihre PLEs gegen die WWE.
Keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken. Also ich war jetzt davon ausgegangen, dass es eher so irgendwie 18. rum oder so ein Quatsch ist, aber ja, kann, also vielleicht schon vorher, weiß ich nicht.
Crown Jewel. Louis macht so einen Pile-Driver oder wie die Dinger heißen mit Triple H. Das ist ja so geil.
11. Oktober, wie ich gesagt habe, nächstes Wochenende. Aus WWE-Sicht. Nö, AEW habe ich nicht geguckt.
Ach so, ja gut. Weil sonst über AEW kann man vielleicht ganz kurz reden, weil das nimmt auch dann so ein bisschen das WWE-Thema mit rein. Da ist jetzt unter der Woche Andrade wieder dazugekommen. Ne? Also seines Zeichens auch ein Wrestler, der vorher sowohl bei AEW war, als auch dann zur WWE ist. Dann wieder bei AEW war, dann wieder zur WWE ist und jetzt wieder bei AEW ist. So ungefähr.
Und nirgendwo den großen Durchbruch geschafft
hat. Genau, und nirgendwo irgendwie so richtig Fuß gefasst hat und jetzt auch gerade erst vor ein paar Wochen eben von der WWE released wurde. Auch wegen irgendwelcher Unstimmigkeiten irgendwie, weil er sich irgendwie nicht richtig fit gehalten hat oder an irgendwelche Regularien hat er sich nicht so richtig gehalten, was irgendwie seinen körperlichen Wohlzustand oder was anbelangt hat.
Er wird aber auch nie richtig eingesetzt, das muss man auch sagen. Ne? Also keiner weiß richtig, was mit ihm anzufangen. Was daran liegt, dass er einfach unfassbar langweilig ist als Charakter.
Hat halt die Leute bisher noch nicht so richtig mitreißen können und ob das halt bei diesem Stint jetzt bei AEW gelingen wird, auch ein kleines bisschen fraglich, aber also per se kann er sich natürlich in dieses Ensemble eigentlich auch an relativ guten Wrestler natürlich erstmal einreihen. Ist jetzt für die Don Callis Family in diese Faction reingegangen. Das kann ist sowieso groß genug, als dass das nicht auch Raum bieten könnte für einen Andrade, die eine oder andere interessante Storyline vielleicht daraus zu weben. Aber ja, mal sehen. Aber es ist zumindest dieses Phänomen auch zu sehen, halt wieder von wechselnden Wrestlern zwischen diesen ganzen Promotions. Das also find ich zumindest mal interessant und bemerkenswert, weil manchmal führt es halt wirklich auch zu signifikanten Verbesserungen für den Wrestler, was so auch Popularität und alles angeht. Aber manchmal ist das auch so ein bisschen fast schon der Sargnagel eigentlich für die eigene Karriere, ne? Weil danach geht es dann nur noch weiter zu, keine Ahnung, Impact Wrestling oder weiß der Geier nicht was. Ne? Vielleicht ist das der nächste Karriereschritt von Andrade, mal sehen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Andrade-Fan hier auch in der Community, ansonsten schreibt es mal in die Comments.
Ich würde mich
interessieren, ob es jemanden gibt, der den interessant findet. Oder falls ihr ansonsten das ganze Wrestling-Thema auch uninteressant findet, könnt ihr das auch in die Comments schreiben.
Nur schreibt das auch bitte Bescheid.
Also, dann schreibt es nur für mich in die Kommentare, bitte.
Einfach gar keine Kommentare.
Also Klammern einfach nur für Bono.
Einfach nur, genau, Klammer auf, nur für Bono, dann schreibt ihr einen Kommentar da rein. Auch nicht schlecht. Ansonsten gehen wir einfach direkt weiter zu dem wahrscheinlich Herzstück irgendwie auch des Herrenspielzimmers, jedenfalls was irgendwie die ganzen Nerd-Themen angeht, und zwar dem Gaming. Und da gibt's relativ viele Sachen, die gerade der Werte Dennis auch hat eintragen können. Und zwar ist das erste Mal Hades 2.
Das war ein Game of the Year, würde ich sagen. Also ich hätte gedacht, ich gebe es an Expedition 33. Das hat mir auch sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber
Ist das Clair Obscur, oder?
Ja, genau. Clair Obscur. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat mir auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist einfach ein geiles Gaming-Jahr eigentlich. Ich weiß, das fühlt sich jetzt nicht so an, wenn man auf AAA Live Service steht und so, dann ist echt kein geiles Jahr. Aber Indie-Games haben dieses Jahr fucking slayed. Also what the fuck. Wir hatten Silksong, Banger, Hades 2, Banger, Megabonk spiele ich auch noch. Ist auch geil. Kingdom Come Deliverance, ne? Also es war schon, es ist starkes Gaming-Jahr. Also es ist nicht schlecht. Falls irgendjemand sich fragt, ob er sich Hades holen soll, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Jeder, der Hades 1 gemacht hat, wird auch Hades 2 mögen. Jeder, der kein Roguelite mag, wird immer noch kein Roguelite mögen. Also das hat sich daran jetzt nicht geändert. Wenn ich irgendeine Kritik an Hades 2 hätte, dann ist es dieselbe, die ich für Hades 1 habe. Wenn du dir Review-Channels und so anguckst, dann sagen die mal, oh, ich war so dick in der Story drinne und die ist so rich und so detailed. Und boah, das sind so gute Dialoge. Finde ich jetzt nicht, weil du immer so einen Spagatsprung machst zwischen Ryan Reynolds ist mal wieder unheimlich witzig und erzählt dieselben Witze schon wieder. Und dann auf einmal, jetzt sind wir alle mega depressiv und jetzt reden wir mal ernst. Und dann fangen die an zu flüstern. Das kann ich halt nicht ernst nehmen. Das ist einfach keine normale Konversation dazwischen. Es ist entweder hahaha, jeder von uns ist der Main Character und wir sind ultra witty, oder es ist alles mega traurig und lass mal über Gefühle reden. Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung so.
Okay, also sagst du, das ist halt nicht voll geblieben.
Ja, das wollen ja die Leute, ne? Also die Leute feiern es, ist alles gut. Ich feiere es fürs Gameplay, mir machen Roguelites halt Spaß. Ich finde diese Meta-Progression geil, ich finde die Progression in den Runs cool. Aber wer vorher keinen Roguelite mag, der wird das jetzt auch nicht mehr.
Ja, das 1 ist ja auch noch nicht ganz so alt, ist das richtig? Also das ist ja kein 10 Jahre altes Spiel.
Nee, aber es ist auch schon ein paar Jahre, ne? Ich glaube 4, 5?
Kann sein, ja. Aber die Frage, die sich dann für mich da anschließen würde.
2020 kam es raus.
Mhm. Wenn du sagst, du hast das erste auch gespielt?
Ja.
Was sind denn dann so klare Weiterentwicklungen für dich? Also wenn du jetzt gesagt hast, du hattest Spaß an Hades 1, ist Hades 2 einfach nur eine 1:1 Fortsetzung oder ist das tatsächlich irgendwie eine Evolution auch?
Es ist ein bisschen Evolution. Also in Hades 1 spielst du halt, ich hoffe, ich butcher den Namen nicht, Zacharias. Das ist der Sohn von Hades und in Hades 2 spielst du Melone oder so wird die ausgesprochen. Das ist die Tochter von Hades. Während der Charakter in 1 halt Route A läuft, um zum Ziel zu kommen, läuft sie halt Route B, um in die entgegengesetzte Richtung zu kommen. Und ja, es ist, also storytechnisch ist es sehr, sehr clever gelöst in der Hinsicht. Und wenn es um Gameplay-Elemente geht, ist es immer noch crisp, es ist clean, es fühlt sich gut an. Visual Clutter ist ein ganz kleines bisschen besser, würde ich behaupten, als im ersten Teil. Aber es ist immer noch sehr schwer. Es ist jetzt nicht so schlimm wie, was weiß ich, ich finde WoW Mythic Plus und diese WoW Raids und World First Races, wenn ich das spielen müsste, ich würde durchdrehen. Das ist absolute Bullet Hell für mich. Aber die Meta-Progression ist halt ein bisschen besser. Ich kann dir das jetzt nicht genauer erklären, ohne dass ich in tiefe Details gehe, aber du hast halt einfach mehr Möglichkeiten, kleine Power-Gains zu bekommen, damit die nächsten Runs ein bisschen einfacher werden oder dass die nächsten Runs mehr eskalieren, weil da ist ja immer so ein RNG-Faktor drin mit, was finde ich?
Okay. Ja. Also das ist auch schon was, wo du sagen würdest, das gibt auch wieder so Langzeitmotivation, das auch weiterzuspielen.
Ja, also wenn man auf Roguelites steht, ne, also so extrem stehe ich da nicht da drauf. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Leute, die dann, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, dann kannst du so Challenge-Runs machen und dann wird halt quasi der Run an sich ein bisschen verändert. Keine Ahnung, kriegst 50% mehr Damage und dafür, keine Ahnung, triffst du öfter Gegner X oder so. Soweit spiele ich es nicht. Ich spiele das haargenau so 2-3 Mal durch, dass ich die Story einmal durchgespielt habe. Und dann musst du so, also bei Hades 2 war das auch, bei Hades 1 war das auch so, musste ich, glaube ich, 3-mal durchspielen, dass du das True Ending bekommst. Und dann ist auch gut. Das reicht mir dann.
Okay. Aber das, also, ist ja dann trotz alledem, wenn du sagst, das ist dein absoluter Banger.
Ja, es ist wirklich gut.
Schon eine direkte Empfehlung, die du aussprechen würdest, sagst du.
Ich glaube, das Game of the Year wird sich halt zwischen Kingdom Come Deliverance 2, wobei das wäre für mich der Underdog, weil die
ist das nicht
werden
ein
halt.
Titel oder ist das kein
Nee, Titel? Ist Double A. Ist okay. Double A. Aber es wird sich zwischen Kingdom Come Deliverance 2, aber ich glaube, das geht als Underdog ins Rennen, weil Auch wenn es jetzt nicht so ist, aber das Spiel kann ich so richtig manchmal shaken, dass da so ein, ja, so ein Anti-Woke-Ding mitschwingt.
Ah, und, okay. Ja.
Mhm, aber es ist halt nicht so, ne? Es ist einfach nur ein sehr treues Spiel für die Zeit davon ab. Dann würde ich sagen Silksong. Das wird aber von Leuten, die Hollow Knight mochten, sehr geliebt. Sehr und klar. Leute, die nicht so in Hollow Knight 1 schon reinkamen, die finden Silksong noch schlimmer, weil es viel schwieriger ist wohl. Dann würde ich sagen halt Expedition 33. Das wäre wahrscheinlich das, was es gewinnt, glaube ich. Und Hades 2. Ich glaube, Hades 2 wird es nicht gewinnen, weil ich glaube, Hades
1... Was ist mit Donkey Kong Bonanza, Bruder? Das ist für mich
das wäre mein fünfter Pick. Das wäre mein fünfter Pick jetzt gewesen. Ich glaube, dass da, zwischen denen wird sich das entscheiden, so zwischen den fünf bis jetzt.
Okay.
Ghost of Yotai ist vielleicht auch gut, das weiß ich aber nicht. Ich habe es mir nicht gekauft, weil ja irgendwann spiele ich das mal.
Okay, und warum ist es dann nicht Megabonk?
Megabonk ist im Prinzip nur so ein Mix zwischen, wie heißt das nochmal, Vampire Survivors und Risk of Rain 2. Und das ist alles, was man will, wenn man jetzt nur 10 Minuten Zeit hat und du möchtest jetzt einfach Dopamin sammeln, weil du die ganze Zeit Lootboxen aufmachst, neue Sachen findest und freust dich, dass du immer stärker wirst und irgendwann, ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach mega bescheuert. Ne? Das spielst du jetzt nicht ewig. Mir macht das halt Spaß. Ich laufe da irgendwie 10 Minuten in der Mittagspause einmal im Kreis. Dann habe ich mich gefreut.
Okay.
Aber irgendwie, keine Ahnung, 17 Millionen Gegner umgebracht und bin glücklich. Das ist alles, also.
Wow, okay. Also einfach so ein komplett runtergedampfte Diablo-Experience, sagst du?
Ja, kennst du Risk of Rain?
Ich sag mir null. Also Vampire Survivors kenn ich
auch. Also so wie bei Vampire Survivors, du läufst in Third Person allerdings, läufst du halt rum, machst Kisten auf, die Kisten geben dir halt mal eine Auswahl an Sachen, die du dir aussuchen kannst und so weiter. Das wäre wie bei Vampire Survivors. Und bei Risk of Rain war es so, dass du an so Schreine rangegangen bist und da konntest du dann immer gegen Geld für getötete Gegner dir was kaufen. Und dann musstest du Bosse spawnen über Portale. Also es ist das quasi wie so, das ist wirklich so ein Mischmasch aus den beiden Spielen. Und es sieht halt mega bekloppt aus. Es sieht wirklich billig aus, aber es macht irgendwie den Charme aus. Ja, ich glaube, keine 4 €.
Okay, na gut, das ist ja da interessant. Für alle Leute, die da irgendwie gegebenenfalls Bock drauf haben. Du sagst
10 Euro kostet es. Ne? 10.
Das kostet dann eben auch nicht so signifikant mehr, als wenn du dir halt ne, irgendwie kurz irgendwie Mittagessen vom Mc's holst.
Ja.
Dann ist das ja für den einen oder anderen auch einfach was, ne? So für den kleinen Rausch, für den Kick, für den Augenblick so.
Ja.
Nimmt man gerne mit.
Und warum?
Wie warum?
Wow.
Für den Kick, für den Augenblick. Okay. Und warum und warum und warum?
Okay, ja. Das, ja. Wo wir beim einen Lootbox-Thema waren, gehen wir mal auf das nächste Lootbox-Thema einfach rein. Und zwar, Steve, du bist mal in EAFC reingegangen. Mhm. Hast dazu sogar ein Video jetzt online gebracht?
Mhm.
Hast selber ein paar Lootboxen aufgemacht? Wie ist so dein Eindruck von dem Spiel? Hattest du damit Spaß?
Es ist ein gutes Spiel. Lootbox aufmachen macht immer Spaß. Man darf es eigentlich nicht supporten, weil es, wie Trimax gesagt hat, riesige Lotterie ist. Psychologisch auch gut gemacht. Ich glaube, Dennis hat mir mal erzählt, dass da ohne Ende Psychologen eingesetzt werden, um den Content so zu machen, dass er möglichst süchtig macht und möglichst, damit die Leute möglichst viel,
so.
Genau, safe, viele Lootboxen aufmachen. Und ja, also die Community hat ja gespendet für die Ultimate Edition. Das heißt, ich hatte 2000 Punkte, was ich jeden Monat kriege. Und hab ein paar Lootboxen aufgemacht. Hab das auch mitgeschnitten mit dir zusammen. Hab das heute bei YouTube hochgeladen. Also für alle, die mal gucken wollen, was ich habe, da waren schon zwei ganz große Picks für mich dabei. Aber ich merke einfach, dass ich persönlich unfassbar schlecht in dem Spiel bin. Und falls ihr jetzt sagt, Krömer, warum stapelst du so tief? Nee, tue ich nicht. Ich hab mit Bono viel gespielt. Ich habe irgendwie diesen komischen Rush-Modus, wo du immer irgendwelche gehirntoten PC-Zombies kriegst als Mitspieler ertragen. Mit Bono, Tour und Tour hat Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann den Fehler gemacht, One-on-One zu spielen, Ultimate Team, und gemerkt, wie lange es her ist, dass ich wirklich mal intensiv FIFA gespielt habe. Das ist einfach so lange her, das Spiel hat sich so weiterentwickelt. Ich bin grottenschlecht, ich habe gegen die schlimmsten Spieler der Welt verloren. Und ich bin wieder zu dem Stevino geworden, den ich eigentlich total hasse, nämlich ein cholerisches, rumschreiendes, kleines Kind. Und habe erkannt, dass das einfach nichts ist, was ich sein möchte. Und ich weiß auch, warum ich damals aufgehört habe. Genau aus diesem Grund. Und werde außer ein paar Partien mit dir so gechillt, das auch nicht weiterspielen. Weil ich da nur verlieren kann. Und eigentlich soll man
Wolltest ja sogar deinen Controller zerstören.
Ja, das stimmt. Wollte ich. Hab's aber geschafft, es nicht zu tun noch. Ja, du hast ja live erlebt irgendwie. Das ist dann Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich werde dann wirklich zu einem Werwolf, wenn ich das spiele. Das ist
vollkommen ekelhaft. Unverhältnismäßigerweise, möchte ich auch mal sagen.
Ja.
Verbesserungsprozess gehört ja eigentlich auch Fehler machen massiv dazu und so. Aber ich habe aber auch immer versucht, da eigentlich relativ gut auf dich einzureden, aber das ist auch wieder so.
Du hast aber einfach nicht geschafft, weil ich mich dann selbst vergesse komplett in diesem Spiel. Ich werde dann
immer ein bisschen schwierig.
Ich werde dann zu Mr. Hyde.
Aber du hast definitiv reingeguckt und ne.
Es macht Spaß, es ist ein gutes Spiel, es ist keine Ahnung. Also man kann gegen das Spiel absolut nichts sagen. Nur diese Ultimate Team-Politik ist halt schwierig, finde ich.
Ja, das ist absolut ekelhaft.
Ja, danke. Gut, genau so sehe ich das auch, ja.
Ansonsten steht in der nächsten Woche an ein Legion-Remix und eine neue Torchlight-Season. Was könnt ihr mir dazu sagen, Jungs?
Ich freue mich auf beides. WoW Legion Remix kommt am 7. raus, am 7. Oktober. Ich habe ja schon intensiv Pandaria Remix gespielt. Das hat großen Spaß gemacht. Es gibt viele neue Sachen, die man bekommen kann. Irgendwie Sets und Mounts. Und vor allen Dingen kann man super schnell irgendwelche Twinks hochziehen für das neue Add-on. Ich werde es auf jeden Fall spielen, einfach weil es Bock gemacht hat beim letzten Mal. Und außerdem ist Legion mein absolutes Lieblings-Add-on. Und deshalb werde ich es mir auf jeden Fall reinpfeifen. Ich komme aber, ich habe einen kleinen Konflikt, weil am 10. fängt die neue Torchlight-Season an. Torchlight Infinite, ihr wisst ja, eins meiner Lieblingsspiele. Da will ich auch reingucken. Ich muss mal gucken. Ich glaube, man braucht beides nicht als Main-Game-Spiel, beziehungsweise wahrscheinlich mehr Zeit in Torchlight als in WoW. Ich glaube, man kann das beides auch als Koexistenz nebeneinander spielen. Das werde ich versuchen. Und ich freue mich auf beides. Und ich bin mir sicher, dass eben, weil wir eigentlich eine WoW-Community sind, auch viele in Legion-Remix reinschauen werden. Kann sich also lohnen, nächste Woche geht's los und um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken.
Ja, Bock auf Legion. Ich weiß noch nicht, welche Klasse ich spiele, aber ich hab Bock.
Okay. Torchlight auch? Torchlight nichts für dich?
Nee.
Okay, na gut. Ansonsten habe ich noch ganz kurz eingetragen, jedenfalls habe ich das mal da jetzt in Gaming einfach verortet, ist Trading Card Games. Und zwar bin ich da letzte Woche an jemanden ganz Interessantes geraten, mit dem ich mich eine Weile unterhalten habe, über Disneys Lorcana. Ja, also jetzt auch ein Trading-Card-Game, was vielleicht dem einen oder anderen auch was sagt, was jetzt seit 2 Jahren bereits erst existiert. Und da dachte ich mal so, frage ich mal so den Rahmen, seid ihr eigentlich Leute, die sich auch für so Sammelkartenspiele und so weiter interessieren? Oder ist das, geht das an euch vorbei also, so?
Das ist mir komplett egal, ich fand Hearthstone schon beschissen.
Okay, also virtuell gibt's Lorcana tatsächlich auch nicht, insofern ist das auch mal ein anderes Thema, aber ja, okay. Auch Magic nie gewesen?
Nee, ich mag keine
Pokémon oder so.
Kompetitiven RNG-Sachen, sag ich mal.
Okay.
Ich weiß, da geht natürlich mehr Strategie rein, yada. Aber es ist halt auch zu einem großen Teil Glück. Und ich glaube auch, ich wäre sehr gut da drin, glücksspielsüchtig zu werden, beziehungsweise ich hätte das nicht unter Kontrolle. Okay, wenn ich anfange, ich ziehe irgendwie die erste goldene Karte in was auch immer. Ne? Ich glaube, ich könnte nicht aufhören. Ich glaube, ich würde auf der Straße landen. Das wäre mein Heroin.
Verstehe, ja. Das ist ja dann so ein bisschen so ein Schutzmechanismus auch. Das
genau, also ich halte mich davon fern. Genauso wie von Free-to-Play-Spielen. Außer Path of Exile.
Sowas greift, glaube ich, bei mir einfach im Fall von Alkohol so. Aber das ist dann anderes Thema, deswegen habe ich mich da nie rangetraut. Also ich habe auch keinen Tropfen Alkohol bisher getrunken in diesem Leben und versuche das auch nicht zu machen, weil ich habe zu viel Angst davor, was passieren könnte. So, weißt du, das ist.
Okay.
Ich habe jetzt keinen weiteren Anlass, aus dem ich jetzt denken sollte, ich würde da sofort irgendwie süchtig von werden. Aber ich denke so, lieber gar nicht erst anfangen mit der Scheiße. So, da ist zu viel Schiss.
Fair.
Stevie. Trading Card Games.
Ja, ich hab's ja mit dir zusammen zelebriert, mehr oder weniger. Du hast aufgemacht, ich hab das Knistern gehört und bin da auch sehr affin dafür, für solche Games. Wobei ich mit Magic auch nie was anfangen konnte. Ich hab das ja mal online gespielt, da hatten wir mal so eine Serie im Stream. Ich sammle ja viel Tops, von daher finde ich das Sammeln an sich schon toll. Und aber was du so erzählt hast, was war das nochmal, Dumbo irgendwie als Legend-Karte und so, da habe ich auch gedacht, weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber du hast ja
geilen Dumbo.
Sehr viel Spaß dran.
Ja. Ich habe Winnie Pooh den Honigzauberer. Winnie Pooh der Honigzauberer ist King, ganz ehrlich. Ja. Wenn ich Winnie Pooh im Angriffsmodus spiele, dann heulen alle. Okay, es gibt keinen wirklichen Angriffsmodus, aber es ist einfach.
Der ist einfach im Dauerangriffsmodus.
Du willst es ja auch kompetitiv spielen, ne? Also du hast richtig vor. Ja.
Ja. Ich gehe da dann mittelfristig rein, weil, also das Interessante ist halt, das ist noch relativ frisch. So, das existiert eben erst so seit 2 Jahren und jetzt das erste Mal so, dass es auch kompetitiv eine Rotation gibt. Das heißt, so relativ viele Sets oder es gibt jetzt ein paar Reprints und so weiter, ne? Das ist so eine Kiste. Also die ersten paar Kartensets, die wurden schon rausgenommen aus dem, was jetzt competitive eben drin ist. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht irgendwie riesig reinpayen oder sowas, um irgendwas einigermaßen Vernünftiges als Deck mal hinzubekommen. Und dementsprechend ist da einfach die Einstiegshürde noch sehr viel geringer, als das jetzt sonst bei irgendwelchen anderen Trading Card Games so der Fall wäre. Und das andere ist halt, die IP von Disney fasziniert mich einfach. Weil das einfach, also das ist ja eine massive IP, da kannst du ja relativ wenig gegen sagen. Und das hat dann auch schon zumindest eine gewisse Core-Community bislang angesprochen. Und das finde ich spannend und ist dadurch, dass es halt etwas ist, was bislang noch gar nicht virtuell stattfindet, halt auch wieder was mich so ein bisschen von meinem Alltag immer vom die ganze Zeit am Computer sitzen und irgendwas machen halt auch wegbringt. Ne? Das ist so ähnlich wie Warhammer auch, halt so ein Hobby, wo ich dann sagen kann, yo, da verbringe ich nochmal Zeit wieder mit echten Menschen so.
Ekelhaft.
Nicht, dass das irgendwas wäre, was ich notwendigerweise die ganze Zeit haben möchte, aber dass das zumindest so ein Punkt ist, finde ich ansprechend erstmal. Gibt ja Leute, die wollen das vielleicht für sich auch erreichen oder weiß ich, ne? Aber würde mich sonst mal interessieren, ob das ein Thema ist, wo ihr auch sagt, yo, vielleicht gibt's ja sogar den ein oder anderen Lorcaner-Spieler. So, würde mich interessieren. Gehen wir einfach weiter auf Serien und Filme. Da hast du gerade was fertig geguckt, lieber Steve, und zwar den neuen Fantastic Four-Film, bei dem ich fast davon ausgehe, dass Dennis den auch gesehen hat. Ist das richtig?
Nee.
Ja, dann warten wir einfach mal auf Stevies Urteil.
Also ich fand ihn richtig gut. Der ist nicht so hoch bewertet bei IMDb, hat irgendwie eine 7er Wertung. Ich fand ihn richtig gut. Ich war als Kind großer Fan der Fantastic Four. Ich finde es super, super besetzt. Mir ist mal wieder klar geworden, was Pedro Pascal eigentlich für ein geiler Schauspieler ist. Der spielt den, wie heißt er? Richardson.
Reed Richards.
Ja, den spielt er hervorragend. Die Story ist ein bisschen dünn, aber es ist ein Superheldenfilm. Irgendwie Galactus wird als Oberbösewicht eingefügt. Das ist dieser Planetenfresser. Da werden sich die Comic-Fans noch dran erinnern. Und ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Man kann ihn gut gucken. Er spielt in den 70ern. Und
jetzt bin ich interessiert.
Und es ist so wie in den Comics, ne? Es wird dort auch einfach ganz kurz erklärt, warum die Fantastischen Vier sind. Auch irgendwie The Thing, also der Typ, der da dieses Steinmonster ist, finde ich das CGI sehr, sehr gut. Also es ist rundum ein guter Film mit guten Special Effects. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass der Silver Surfer plötzlich eine Frau ist in dem Film, weil auch das war einer meiner Lieblings-Superhelden, aber ich kenne ihn halt als Silver Surfer. Und als Mann, aber ja, das ist ja nun mal so, dass das heutzutage gern mal so gemacht wird. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, irgendwie ist jetzt nicht irgendwie was den Film schlechter macht, nur weil das eine Frau ist, ist mir halt nur aufgefallen. Und als Chauvinist, der ich bin. Und kann ich sehr empfehlen,
den Film
hat Spaß gemacht, irgendwie hätte bei mir irgendwie so eine 8,0 bekommen, vielleicht sogar 8,2, so in dem Bereich. Läutet auch ein bisschen den neuen Avengers-Film ein, wo es ja um Dr. Doom geht, irgendwie da gibt's auch wieder eine sehr, sehr interessante Abspann-Szene, die Lust auf mehr macht. Und in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie hat man ja auch schon gesehen in einem Abspann, ich weiß nicht mehr, welche das war, dass die Fantastischen Vier mit einem Raumschiff oder so in der Gegenwart ankommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war.
Wahrscheinlich so im Stuggi rum, ne? So mit Smudo.
Nee, ich meine jetzt nicht wo auf der Erde, sondern in welchem Abspann das war. In irgendeinem Marvel-Film oder Serie hat man die Fantastischen Vier schon in der Gegenwart ankommen sehen. Das heißt, und da steht auch im Abspann irgendwie, die Fantastischen Vier kommen wieder in Avengers Doomsday. Von daher, das könnte sehr interessant werden, was man so an Cast liest für Doomsday, für den neuen Avengers-Film, der im nächsten Jahr kommen soll, 26, ja. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen als Marvel-Fan. Ja, also von daher kann man sich gut angucken, ist überall als Pay-Per-View zu bekommen, der Film, und Ja, ich glaube, den sollte man geschaut haben, wenn man irgendwie den neuen Avengers-Film gucken will. Es ist schon, ich glaube, das sind einige Dinge, die man wissen will vorher. So, nur mal so als, ne? Weil ist ja immer so, dass man dann immer denkt, ja, oder sich fragt, muss ich da bevor was geguckt haben? Ich würde schon euch raten, wenn ihr richtig viel Spaß oder wenn ihr alles verstehen wollt, guckt euch Fantastic Four vorher an. Ja. Mhm.
Würdest du dich dann noch selber als Marvel-Fan auch deklarieren, der da versucht, voll, irgendwie am Ball zu bleiben, konkret?
Voll. Also ich gucke okay, eigentlich alles, außer diese komische Alien-Invasion-Scheiße da wie hieß das nochmal? Alien-Invasion, das habe ich nicht geguckt. Ich eine Folge geguckt.
Ist das nicht Alien? Ist das nicht ein anderes Franchise?
Nee, das war doch diese.
Ist Gott das?
Nein, das Marvel mit wie heißt er? Mit Samuel L. Jackson, der Typ mit der Nick Fury und so. Ich glaube, Miss Marvel ist auch dabei. Was weiß ich. Das war die einzige Serie, das ist eine Serie auf Disney Plus gewesen, die ich nicht geguckt habe. Ich weiß nicht, ob sie Alien Invasion hieß, aber irgendwas mit Invasion. Aber sonst gucke ich alles, bin in letzter Zeit oft enttäuscht worden, habe große Probleme damit, dass viele Figuren irgendwie, dass man die rausgenommen hat, weil sie gestorben sind oder wie bei Captain America irgendwie lieber in der Vergangenheit tanzen oder sowas. Und man hat diese Lücken nicht gut aufgefüllt, finde ich. Aber ja. Ah, jetzt weiß ich's wieder. In Thunderbirds war diese Sequenz. Ich habe ja Thunderbirds geguckt, der ist ja sehr, sehr gut. Und am Ende von was? Thunderbolt, habe ich Birds gesagt? Bolt, ja. Thunderbolts, genau. Thunderbolts
ist diese 18 Zeichentrickserie.
Ja, Thunderbolts. Und da am Ende gibt's nämlich die Sequenz, wo irgendwie die Fantastischen Vier mit ihrem Raumschiff reingeflogen kommen. Und da ist das drin. Und am Ende von Thunderbolts ist ja auch so, dass sie irgendwie zu den neuen Avengers gemacht werden. Also, das heißt ja New Avengers. Und ja, das ist. Aber die kann ich auch empfehlen, den Film. Haben wir ja, glaube ich, bei Seminio Talks drüber gesprochen. Der ist auch richtig gut. Also, wir haben zwei richtig gute Superheldenfilme. Als nächstes will ich mir auf jeden Fall den Superman angucken. Den gibt's auch schon überall als Pay-Per-View.
Und den fand Dennis ja auch super, richtig?
Ja, eben. Gut.
Also, mir hat der Spaß gemacht.
Das auch nicht. Ich
guck halt nicht alle.
Ja, das ist ja auch
nicht DC. Alle Superman-Filme oder jetzt nicht alle Marvel-Filme?
Superheldenfilme jucken mich einfach nicht.
Ist auch so. Ja, ist ein bisschen viel in den letzten Jahren, ja.
Schon seit Ewigkeiten nicht, aber so ganz zu Beginn bist du wahrscheinlich auch mal irgendwann dabei gewesen, oder? Also
die erste Phase, da war ich ja, wie alt war ich denn da? 19 oder was, als die erste Phase live ging. Das war natürlich, da war ich Prime Suspect dafür, ne?
So Iron Man, so der erste und so ein Zeug?
Genau, und dann habe ich mich total gefreut, ne? Oh, endlich kommen die Helden meiner Kindheit, bla 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 bla. Aber ich bin da einfach rausgewachsen, das ist alles. Also, okay. Ich gönn's jedem, es ist halt nicht mehr meins.
Und du warst wahrscheinlich dann auch von Beginn an dabei, Stevie, oder?
Also. Ja.
Na gut, so. Auch nicht so verkehrt. Was ich ansonsten gesehen habe, was ich an dieser Stelle mal ganz kurz thematisiert haben möchte, weil ich auch dann nach kurzer Recherche herausgefunden habe, dass das sonst auch auf deinem Blog stattfindet, Stevie, ist Critical Role hat gestern Nacht gestartet, also jetzt gerade fast taufrisch, mit der nächsten Kampagne, die eben online geht. Und für alle Leute, die sich fragen, Moment mal, was ist das eigentlich, wovon redet der Mann? Das ist wahrscheinlich so das Streaming-Kollektiv, kann man fast schon sagen, für Dungeons & Dragons. Also die Leute, die eben Pen & Paper online spielen, das eben aus den USA, aus Los Angeles heraus tun, dementsprechend das Ganze dann eben auch auf Englisch, also das kriegst du dann auch nicht auf Deutsch. Und das ist jetzt schon seit relativ vielen Jahren massiv erfolgreich. Die haben da ein Millionen-Imperium quasi draus hochgezogen und starteten jetzt eben gestern mit ihrer nächsten Kampagne, die jetzt online geht und die sich jeder auch im Internet angucken kann, wenn ihr da Bock drauf habt, denn ihr seid dann einfach dabei, wie professionelle Voice-Actor eben sich zusammensetzen und Dungeons & Dragons Pen & Paper zusammenspielen in einer wunderbaren Welt, die jetzt ja anders stattfindet, als das vorher in Kampagne 3 irgendwie der Fall war, mit auch einer neuen Organisation, mit einer komplett neuen, mit einem, oder was heißt komplett neuem Cast, aber zumindest mit einem sehr erweiterten Cast, wo die Leute auch am Tisch selber regelmäßig wechseln, wie viele Leute da eben dabei sind. Neuer Game Master am Start mit Brandley Mulligan, den ich seit Jahren auch sehr schätze irgendwie in dieser Rolle als Dungeon Master. Und das ist definitiv was, wo ich als großer Fan auch schon seit ein paar Jahren da sagen kann, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, euch vielleicht auch so ein bisschen verzaubern zu lassen von so diesem Charme, was halt Pen & Paper bedeuten kann, dann ist das auf jeden Fall was, wo man sagen kann, da könnt ihr eure Zeit relativ gut mal rein investieren und vielleicht auch mal einen Blick riskieren, aber die Fans unter euch werden das sowieso tun, insofern werde ich mich jetzt an dieser Stelle auch spätestens mal als einer dieser Fans geoutet haben in diesem Kontext, als jemand, der sowieso auch privat ganz gerne Pen and Paper spielt. Auch schon seit einer ganzen Weile in unterschiedlichen Runden mit unterschiedlichen Systemen und so weiter. Aber ne, die Leute, die sich da drin auskennen, wissen das sowieso wahrscheinlich auch schon seit einer Weile. Wollte ich ganz kurz angemerkt haben, jetzt also Folge 1, ab der nächsten Woche geht's dann eben weiter mit der nächsten Episode. Die gehen immer so locker 4 Stunden, also ihr habt da auch eine ganze Weile dran zu gucken oder zu hören, je nachdem, wie ihr das wollt. Ihr könnt das auch als Podcast einfach mitnehmen, aber dann entgeht euch wahrscheinlich das eine oder andere, weil ihr da auch mit einem sehr, sehr hochprofessionellen Set eben arbeiten, was definitiv auch einfach ordentliche Production Value mitbringt, was man dann auch mit seinen Augen honorieren kann, wenn man da entsprechend diese Augen zur Verfügung hat. Solltet ihr das aber halt, irgendwo parallel hören wollen, geht das garantiert auch und ist wunderbar. Ihr solltet nur halt des Englischen mächtig sein, das wäre hilfreich, weil ist halt nur auf Englisch, was will man machen. Als letztes, was hier sonst noch eingetragen ist, ist eine Diskussion, die ich auch im Rahmen von meiner Recherche halt zum Trading Card Game Business Lorcaner irgendwie aufgeworfen habe und etwas, was ich in den letzten Tagen auch gerne gemacht habe, nämlich einen Haufen Disney-Filme geguckt. Ja, Disney Plus als Abo-Service bietet da ja auch alles Mögliche an, was man in den letzten Jahrzehnten eben an 2D-Animationen aus dem Studio Disney halt irgendwie hervorgebracht hat. Das kann man sich jetzt einfach zu Hause die ganze Zeit reinfahren und da einfach mal so die Frage in diese Runde rein, vielleicht kriegen wir das auch zusammen, ist eigentlich auch nicht weiter wichtig, aber zumindest so eine Top 3 von Disney-Filmen. Irgendwas, wo ihr sagen würdet, ey, das sind so Disney-Filme, die würdet ihr eventuell heute noch gucken, heute vielleicht auch weiterempfehlen. Mal so ganz, ganz einfach von der Leber frei, hätte mich mal eure Meinung dazu interessiert.
Fehlen da auch Pixar-Filme rein?
Würde ich jetzt erstmal ein bisschen ausschließen.
Okay, weil ich weiß nämlich nicht, welcher Film von Pixar und welcher von Disney ist. Okay.
Ja, also im Zweifelsfall, wenn du es nicht hundertprozentig weißt, muss man es nicht notwendigerweise auseinanderklamüsern, weil ist ja eh beides auf Disney Plus wahrscheinlich oder der Plattform eurer Wahl. Ne? Also ihr könnt das natürlich auch anders gucken. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie anders gesagt haben. Ne? Guckt so, wie ihr es gucken könnt. Hauptsache, ihr habt Spaß und euch geht's gut. Das nur. Aber ne, sonst vollständig findet ihr es natürlich auf Disney Plus. So. Okay, Top 3 Disney-Filme.
Ich fange mal an mit Herkules. Ich bin grundheimlich großer Fan von Herkules. Ich war 12 Jahre alt, ich war krank. Meine Mama hat den aus der Videothek mitgebracht als VHS. Krass. Ich möchte sagen, ich habe den an dem Tag 4-mal hintereinander geguckt. Immer zwischendrin eingeschlafen mit Salzstangen und Cola, weil das hilft gegen Durchfall.
Klar, ja, so geht's. Aber tut's das eigentlich wirklich?
Nee, ich glaube, das macht das sogar schlimmer, wegen dem Koffein und so.
Ich glaube nämlich auch, das ist irgendwie so ein bisschen ein Urban Myth. Vielleicht hilft das manchmal ein bisschen so, aber das kann unter Garantie ja nicht die Wirksamkeit irgendwie von einem tatsächlichen Medikament oder so ersetzen. Das halte ich für Bullshit, aber vielleicht.
Ja, das ist einer
der. Hat das bei mir aber auch gemacht, ja.
Ja, ne, das war halt so ein Standard. Das ist einer der wenigen Filme, die ich bis heute auf Deutsch präferiere.
Okay, gut. Einfach, weil ich habe den noch nicht gesehen.
Ich habe da so eine mega
Emotion. Ich schreibe mir jetzt auf meine Liste, ich gucke den gleich. Entschuldigung.
Ja. Dafür eine emotionale Beziehung zu. Also wenn Herkules, wenn der am Anfang hat, der so ein, ja, das ist so 6-7 Minuten in den Film rein oder so, und da läuft er zur Statue von Zeus und dabei singt er dann halt, meinen Dauerlauf gebe ich niemals auf. Ich kann das ganze Lied komplett auswendig. Und das super.
Hast du deine Kinder schon gesehen?
Ja, klar. Und das Videospiel dazu auf dem Super Nintendo, neben Aladdin, das Spiel, das ich am meisten durchgespielt habe auf dem SNES. Hm. Mit Abstand. Ja.
Okay.
Jetzt mal ihr.
Steve.
Ich habe auch Schwierigkeiten damit, das auseinander zu klabäustern. Zum Beispiel, alles steht Kopf ist auch Pixar, alles klar.
Lass doch einfach zählen, das ist scheißegal, ich wurde von Disney.
Ich habe gerade mal geguckt, was laut IMDb die besten Disney-Filme sind. Und das finde ich komisch, weil die ganzen alten Sachen wie Bambi, wie Feibel der Mauswanderer, wie Susi und Strolf, wie Bernhard und Bianca, das tauchen alle nicht auf, sondern der erste ist König der Löwen, dann Zoomania, dann
ja,
schön und
das. König der Löwen ist ja auch überragend, oder?
Ja, ist es auch. Den kann man da auch gerne lassen, aber danach kommt Zoomania. Die Schöne und das Biest, Aladdin, Baymax, Rapunzel, Mulan und Vaiana.
Aladdin ist geil. Ich habe den vor ein paar Tagen das erste Mal auch in der englischen Originalfassung gesehen, wo dann eben Robin Williams ja den Genie spricht. Und das ist halt so 1:1 auch draufgecastet. Das kannst du dir heute reinfahren, das ist grandios. Alleine für diese Besetzung würde ich empfehlen, diesen Film auch mal im englischen Original zu sehen. Sag ich ehrlich.
Wenn du dagegen dann Will Smith anguckst, ne?
Furchtbar. Keine Ahnung. Also die Realverfilmung habe ich auch gemieden.
Ja.
Ich habe die alle gemieden. Keine Lust drauf. Also vom grundsätzlichen, von diesem Original-Charme, ich weiß gar nicht, ob man da rankommen kann. Sonst, ich verbinde persönlich auch relativ viel mit dem Dschungelbuch. Ne, auch absoluter OG-Disney-Film garantiert. Den habe ich.
King Louis Spirit Animal.
auch bestimmt, ja. Aber den habe ich tatsächlich auch noch nicht auf Englisch gesehen im Original. Den habe ich auch immer nur auf Deutsch gesehen, weil natürlich, ne, als Kind, das hier in Deutschland aufgewachsen ist, nun mal halt Deutsch einfach die Standardsprache war. Und das gab es dann auch nur als damals noch Videokassette bei meiner Oma. Auch ausschließlich bei meiner Oma, weil meine Familie hatte keinen anderen Videokassettenrekorder. Weil warum? Sonst hätte ich ja zu Hause auch noch Videokassetten gucken können. Aber wollte mich ja auch von diesem Gerät fernhalten. Insofern, liebe Grüße in den Himmel an meine Oma. So, ne? Aber da gab es dann die Chance, Dschungelbuch immer zu gucken. Und das war geil. Weil, also, das ist ja auch, ist mega. Mein erstes Kuscheltier war ein großer Elefant. Und der hieß dann einfach Hatti. Weil im Dschungelbuch halt auch der Kommissar große Elefant hieß dann auch einfach Obergeneral Hatti oder so. Und das ist dann, ja. Also Dschungelbuch.
Die Realverfilmung von John Favreau ist gar nicht so schlecht.
Zum Dschungelbuch?
Ja, die ist wirklich nicht so schlecht.
Okay.
Scarlett Johansson macht die Schlange. Christopher Walken ist King Louis. Bill Murray ist Baloo.
Okay,
und ich glaube, der Panther, wie heißt er nochmal?
Bagheera.
Bagheera, ich glaube, der wird gemacht von Ben Kingsley.
Nein. Okay, also es ist eine geile Besetzung auf jeden Fall.
Also generell finde ich, dass die Pixar-Filme besser sind als die Disney-Filme. Ich habe, wenn ich jetzt hier so die Listen gucke, viel mehr Verbindungen zu den Pixar-Filmen. Toy Story, Leo liebt zum Beispiel Toy Story, das haben wir richtig durchgesuchtet, der guckt die immer noch gerne. Und wenn es Disney-Filme sein sollen, dann sind es eher die älteren Sachen bei mir. Was mich wundert, ist, dass die Eiskönigin hier im Ranking überhaupt nicht vorkommt, weil Elsa ist ja so, das, was für mich Bambi war, ist für diese Generation jetzt, so die Leo-Generation, ist ja eigentlich die Eiskönigin, vor allem die Mädels, ne? Also viele Mädels im Kindergarten irgendwie als Elsa rumgelaufen sind. 100 Menschen. Schon
10 Jahre her, ne? Elsa war 2013.
Ja, aber es gab ja auch Elsa 2. Also, das ist unglaublich beliebt bei den kleinen Kindern. Ich weiß
das
nicht,
war 2019. Das weiß ich noch.
Ist nicht so weit, so ganz lange her. Also, ich bin mit Bambi. Bambi war das erste Mal, dass ich im Kino war. Da habe ich geweint. Da war ich aber auch ganz klein noch. Ich bin schon mit den Disney-Filmen auch groß geworden, aufgewachsen. Die sind alle gut. Kann man nichts gegen sagen. Die Neuverfilmung nicht so, also gerade die Realverfilmung, wobei das Dschungelbuch Realverfilmung fand ich auch gut. König der Löwen fand ich auch richtig, richtig gut, die Originalverfilmung. Also die mit richtigen Schauspielern. So, aber ja.
Mit richtigen Löwen.
Mit richtigen CGI-Löwen, ja. Was mit Mary Poppins eigentlich? Zählt der auch?
Ich.
Disney-Film.
Ja, ne?
Boah.
Von 1964.
Ja.
Auch richtig gut.
Okay, ich weiß, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, was anderes ist. Ich füge jetzt.
Vaiana ist auch toll.
Ja, beste Freundin meiner Tochter ist Vaiana. Im selben Atemzug, ich sag mal Coco. Ist mir scheißegal, ob der Pixar oder Disney ist. Fand ich super gut. Aber Coco.
Mhm.
Da, also wenn hier Miguel am Ende zu seiner Mama Coco läuft und dann Remember Me singt und die dann halt das erste Mal so richtig was erzählt, ne? Jedes Mal muss ich weinen. Da gibt's keinen dran vorbei. Das ist so schön. Das ist einfach so eine schöne Geschichte.
Das ist auch wirklich was, ne? Das mir aufgefallen ist, als ich halt mehrere von diesen Filmen gesehen habe, diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen und halt nahezubringen. Ich meine, ich bin sowieso auch jemand, der, ne, muss ich da an der Stelle auch bekennen, einfach was Filme angeht, was so gut gemachte Filme angeht, auch ein bisschen näher am Wasser gebaut ist.
Ja.
Also ich habe da kein Problem dabei, einfach da auch ein bisschen was wegzuheulen, wenn das einfach für mich das berührt. Und diese Filme schaffen es erstaunlich häufig, mich halt wirklich einfach irgendwie zu treffen und mitzunehmen.
Ja.
Und das ist halt schon, das ist eine Qualität, die sich wirklich auch durch alle möglichen Epochen und Filme da von Disney durchzieht. Und das finde ich dann schon bemerkenswert, auch in dieser Qualität.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das immer nur der kleine Junge ist, der quasi noch in mir steckt und der das dann so wahrnimmt oder ob das wirklich auch noch das jetzige Ich quasi von mir ist, aber so oder so einfach wunderschön auch.
Wenn man das mal mit den Pixar-Filmen vergleicht, nur mal so, ne, jetzt mal so, ich habe hier so eine Liste, alles steht Kopf, die Unglaublichen, Ratatouille, der ist absoluter Hammer, Toy Story, Findet Nemo, Oben, Soul, finde ich auch gut, Monster AG, ja. Toy Story 2. Also ich finde persönlich, dass Pixar da noch ein bisschen besser ist. Aber ja, kann man auch anders sehen.
Also ich sehe das, glaube ich, persönlich ein kleines bisschen vorne, aber letztendlich, ja, also ich würde jetzt Pixar deswegen nichts absprechen wollen, so, das ist halt, die sind wahrscheinlich einfach die, die es als erstes gemacht haben, ne, weil wenn du dir anguckst, wie alt halt schon das Dschungelbuch und so weiter ist in den ersten Verfilmungen, dann sind das halt Filme, die heute auch noch diese Wertigkeit halt beibehalten und das ist, also, ne, über diese Zeit hinweg, finde ich, ist schon eine Qualität, die man nicht wegdiskutieren kann, aber das ist, ja, ist aber mein persönlicher Bias. Insofern nehme ich deine Meinung da gerne auch einfach zur Kenntnis. Kann da jetzt auch nicht weiter was gegen sagen, weil warum? Macht, wie ihr wollt. Wenn ihr da ansonsten, ne, weitere wunderbare Disney-Empfehlungen habt oder auch, ja, vielleicht noch den ein oder anderen Disney-Film mal in der nächsten Zeit nachgucken wollt, ist das wahrscheinlich eure Chance dazu. Gibt's ansonsten noch irgendwas zu sagen zu Serien und Filmen? Hat noch irgendjemand irgendwas gesehen? Irgendwas Mitteilenswertes?
Ich habe Boogie Nights mal wieder geguckt. Ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren geguckt, ne? Und damals habe ich den halt natürlich ganz anders wahrgenommen und im Kopf geblieben ist mir sowas wie, wenn Roller Girl zu Matt Damon sagt, ne, spritz nicht in mich rein und bla 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 bla. Erstens habe ich das erste Mal jetzt auf Englisch geguckt und zweitens bin ich jetzt einfach halt erwachsen, in Anführungsstrichen. Also ein unheimlich,
ja, ist wieso ein unheimlich geiler Film. Was soll das?
Ja, ne, also es ist ein unheimlich geiler Film, aber der ist vollkommen anders, als ich den in Erinnerung hatte. Also wirklich ganz anders.
Inwiefern? Ist er einfach weirder, oder?
Nee, aber Paul Thomas Anderson hat es auf jeden Fall geschafft, dass du hast da so einen Spagatsprung, ne? Du hast am Anfang hast du diese Goodfellas-ähnliche Szene mit so einem quasi, ich glaube, es war ein quasi One-Shot, wie die in diesen Club reingehen und alle Charaktere werden so ein bisschen vorgestellt und alle sind glücklich. Und dann kommt halt, wie heißt der nochmal? Burt Reynolds Charakter, keine Ahnung, wie der hieß, und bietet dann ja Dirk Diggler an, Pornostar zu werden. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich erwachsen, in Anführungsstrichen. Und ey, wie kannst du den 17-Jährigen fragen, ob der Pornodarsteller werden will? Wie kannst du eine andere, wahrscheinlich 16-Jährige, wenn nicht sogar jünger, also von Heather Graham fragen, ey, bummst den mal und ich will dabei zugucken. Ey, what the fuck? Wenn die am Tisch sitzen, am Anfang im Diner, und Burt Reynolds hält da seine quasi, wie sage ich denn das,
Sein Einstiegsmonolog,
dass Dirk Diggler zu ihm kommen soll, siehst du ganz genau, dass sowohl Heather Graham als auch Juliette Moore, dass die so ein bisschen betröppelt gucken, weil die haben wahrscheinlich denselben Scheiß-Speech gehört und deren Leben ist nicht besser geworden durch Pornos. Und das Foreshadowing, das innerhalb der ersten 30 Minuten stattfindet, ist out of this world. Na, also keine Ahnung. Ich habe den Film halt quasi als Bums, Bums, Ficky, Ficky im Kopf behalten mit so Szenen wie William H. Macy jetzt schießt seine Frau, als die den Gangbang da hat. Ich habe, solche Sachen habe ich mich halt erinnert, ne? Aber nicht an, wie schwer der Film eigentlich ist.
Mhm.
Okay. Ja, also, hat mir auf jeden Fall umgehauen mal wieder. Ich muss mal öfter so alte Filme noch mal gucken, ob ich die heute noch mögen würde.
Finde ich einen validen Call. Ne? Ja. Bin ich mir beim einen oder anderen Film tatsächlich auch immer nicht so sicher, aber das ist, ja. Manchmal fehlt mir entweder die Zeit oder auch die Lust dazu, das persönlich nachzuprüfen, aber das ist, ja. Einiges ist mit Sicherheit auch einfach dem geschuldet, dass das halt Werke ihrer Zeit sind. Ne? Also das ist,
ja, aber ich bewerte ja nicht die Werkigkeit der Zeit, sondern dass ich zu dumm war, das zu erkennen, als ich ein Kind war. Oder als Jugendlicher. Darum geht es mir. Ne? Also.
Vorgegangen ist. Ja, klar, logisch. Bei mir ist es halt so das andere Ding, wo ich so denke, ist das heute noch lustig? Weiß nicht, kritisch.
Das wollte ich hier nicht machen. Also bevor ich jetzt wieder in den Comments geroastet werde, ich lege jetzt hier nicht Moralstandards fest, sondern ich war zu dumm, den Film zu verstehen als Jugendlicher.
Ja, ich kann gerne geroastet werden, kein Problem. Macht euch, Leute. Wenn ihr da Bock drauf habt, ist mir sowieso einfach Bums. Ansonsten, den Titel der Folge hattet ihr ja bereits gefunden. Bremsstreifen des Lebens war es, glaube ich, ungefähr.
Ja.
Gibt es noch irgendwie was Großes zu sagen oder darf ich abmoderieren, Stevie?
Weiß ich nicht. Also wir sind zeittechnisch, sind wir so wie immer ganz gut dabei. Vielleicht fällt uns ja noch irgendwas ein, irgendwie. Sag mal, Bruno, hab ich das wieder in meiner geistigen Umnachtung nicht mitgekriegt oder hast du nicht intensiv über Critical Role gesprochen?
Ich habe zumindest ein bisschen drüber gesprochen, doch.
Auch über deinen Marathon in der Nacht?
Ja, was heißt mein Marathon in der Nacht? So, ne? Ist jetzt halt relativ aktuell eben, ne? Die erste Episode. Und ich habe das jetzt gestern Nacht halt tatsächlich dann live geguckt mit ein paar Leuten und musste mir das dann auch also komplett geben und kann dementsprechend auch sagen, Leute, wenn ihr da Interesse dran habt, teilt euch das vielleicht ein kleines bisschen auf, ne? Weil so vier Stunden, ein bisschen mehr als vier Stunden hintereinander, kann schon ein bisschen anstrengend sein, gerade wenn man erst nachts um 4 Uhr anfängt. Aber es ist, wie es ist. Ne? So.
Perfekt für Arbeitszeitbetrug.
Oder natürlich einfach perfekt dafür, wenn halt heute einfach Feiertag ist. So. Weil dann war eh egal. Ich musste dann heute auch nicht arbeiten. Und damit ist alles gut. Insofern, klasse.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ihr Lieben, falls ihr auf das Sister-Special wartet, das wollten wir heute eigentlich auch aufnehmen, aber Kira hat aufgrund eines Notfalls in ihrer Familie absagen müssen. Wir verschieben das einfach, machen das nächste Woche. Ich hoffe, das ist okay für euch.
Da moderiert Steve Krömer einfach gegebenenfalls selber ab.
Aber nee, ich wollte nicht abmoderieren, ich wollte nur noch mal einen Hinweis geben.
Nein, ist mir doch egal. Ne?
Also, du bist hier der Abmoderator.
Also, ich möchte Dennis abmoderieren. Dennis, möchtest du abmoderieren? Okay, Dennis. Aber nur ein ganz klares Nö. Dann an dieser Stelle einfach lieben Dank, liebe Community, für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen einfach, dass euch das hier auch ein kleines bisschen mitgefallen habt und dass ihr gegebenenfalls wieder in der nächsten Woche einschaltet zur nächsten Episode des Herrenspielzimmers. Bleibt uns gewogen, habt eine möglichst schöne Woche. Nehmt eure scheiß Vitamine, das ist wirklich tatsächlich relativ wichtig. Ansonsten endet ihr gegebenenfalls so ein bisschen leicht kränklich. Lasst euch vielleicht ein bisschen impfen, weil es vorausschauend immer eine gute Idee, einfach schon vorbereitet zu sein auf die nahende Wintersaison. Und ja, habt eine möglichst gute Zeit und tschüssi.
Empfehlt Filme bitte. Filme.
Tschüssi, mach's gut.